Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 103. Diesmal wieder mit Gast. Ihr habt es im Folgentitel wahrscheinlich schon gesehen. Ironman Barcelona Champ Jan Stratmann bei uns zu Gast. Mit einer unglaublichen 7 Stunden 28, 25 hat er das Ding abgerissen in einem geilen Kampf mit Willi Hirsch. Und da reden wir natürlich im Podcast drüber, aber auch über alles so drumherum. Seinen Weg, was jetzt noch passiert im nächsten Jahr, wie hyped er ist. Er hat gesagt, er hat ganz viele Nachrichten von euch bekommen, Vakuum gefüllt auf der Langdistanz aus deutscher Sicht. Und darum geht's viel. So, wie sieht er seine neue Rolle? Wie funktioniert der Switch auf die Langdistanz? Und war ein super cooler Podcast. Und Strati ist ein Typ, den muss man einfach mögen. Oder Nils, wie siehst du das?
Absolut. Ich habe es eben gesagt, Strati ist einfach Strati mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Der hat einfach das Herz auf der Zunge und so muss es sein. Deswegen gar nicht mehr lange fackeln, rein in Podcast. Nee, rein in die Werbung und dann rein in den Podcast mit Ironman Champ Jan Stratmann.
Kurze Werbung. Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen, denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Drin im Triathlon-Chat und
Champions Edition
mit Jan Stratmann. Ihr habt es im Intro schon gehört und bevor wir richtig reinsteigen, nur ganz kurz für den Hintergrund, was es heißt, ein Champion zu sein. 10.19 Uhr, bei Jan heizt gerade, ihr hört's, im Hintergrund die Kaffeemaschine auf. Er hat verschlafen. Wir wollten uns um 10 Uhr treffen und ich habe um 5 nachgeschrieben, pennst du noch? Und er schreibt nur, yo, shit, komme. Moin Jan.
Morgen, ich bin hier und wach, ist doch alles gut.
Und dann muss man dazu sagen, dass im Hintergrund, ist, also aufgeräumt ist anders, sagen wir es mal so, weil Strati, deine Frau, ist auf Klassenfahrt.
Ich habe noch ein paar Stunden Zeit.
Du hast ein paar Stunden Zeit, das heißt, wir dürfen auch nicht überziehen. Und ich habe gesagt, als Champ darfst du dir alles erlauben, aber da meinte Nicky Boy, zu Hause zählt es nicht. Wer ist der Chef bei euch zu Hause?
Ja, ich nicht.
Auch nochmal von mir, offiziell. Wir haben schon geschrieben, aber nochmal offiziellen herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Zu deinem ersten Ironman-Sieg. Wie fühlt es sich an, Ironman-Champ zu sein? Jetzt so 4 Tage später.
Ja, ist sehr cool. Ja, natürlich mega cool. Ich habe, ich glaube, ich habe es im ersten Moment auch gar nicht so richtig realisiert, was da passiert ist oder dass ich das geschafft habe, weil ja, die Wochen davor waren nicht die allereinfachsten und dann so ein Ergebnis hinzulegen, wo man wahrscheinlich vielleicht nicht zu 100% damit gerechnet hat, ist dann irgendwie nochmal ein bisschen schöner.
Kommen wir nachher nochmal drauf zu. Jetzt hast du eben hast du noch geflucht, dass du tatsächlich schon Hooker-Shooting hattest. Gestern war das, glaube ich, oder?
Ach, geflucht nicht. Nee, das war lustig.
Ja, aber du hast gesagt, 4 Tage nach dem Ironman oder nach dem Marathon nochmal so ein Shooting zu machen. Und dann habe ich gesagt, naja, kann eigentlich nicht so schlimm gewesen sein, weil du hast ja einfach Willi strategisch die ganze Zeit auf Abstand gehalten und bist mit dem Taschenrechner in der Hose gelaufen. Aber ich glaube, ganz so war es nicht.
Nee, es wäre schön gewesen, wenn ich das hätte machen können, aber ja, soll ich das Rennen mal von vorne aufziehen, aber wenn wir beim Marathon starten, dann...
Nee, was ich noch spannender finde, sorry, Nicky Boy, dann bist du dran, dass ihr vorher schon einen Plan geschmiedet habt.
Björn, ja, absolut.
Mario, Willi und du, wessen Idee war das? Schmidt-Wendling mit Sicherheit, oder? Der hat sich jetzt ausgeheckt.
Ja, erstmal war ich mega happy. Ich hatte mit Björn immer wieder so gesprochen, ob er kommt. Der musste nochmal gucken und hat ja auch sehr viel zu tun. Und haben mir irgendwie Donnerstag geschrieben, ey Jan, ich komm morgen Abend. Und ich sagte, ja geil, komm. Und dann war er auch das erste Mal so richtig bei einem Rennen von mir dabei. Er war schon mal dabei, wo Patrick halt auch mit war. Aber nur für mich war es jetzt das erste Mal.
Und, du bist jetzt die Nummer 1 im Stall. Mit Cap.
Und ja, wir hatten schon gesprochen, dass ich habe mir das auch schon selber gedacht, dass vor allen Dingen mit dem Josh und mit dem Willi, dass wir uns da vorm Rennen absprechen, was absolut Sinn macht. Das Profifeld war ja riesengroß. Ich habe, als ich beim Briefing saß, ey, der ganze Raum war voll. Und das war der Raum von dem Age Group Briefing und ich dachte, das geht hier ab. Und ja, da saßen die 85 Leute. Und dann haben sich Björn und Mario abgesprochen, aber wir haben Josh und ich haben uns auch abgesprochen, dass es halt einfach nur Sinn macht, hart zu schwimmen und hart anzufahren, um halt das Feld auseinanderzuziehen. Wir hatten in Barcelona keinen Race Ranger und keiner hatte Lust, dass irgendwie sich da so 15 Läufer hinten reinhängen und sich einen schönen Tag auf dem Rad machen und dann schnell laufen. Und ich glaube, der Matchplan ist ziemlich gut aufgegangen. Wir sind relativ gut und hart angeschwommen. Diesmal habe ich es aber nicht so gemacht wie in Rot, dass ich die ganze Zeit vorne geschwommen bin, weil es haben sich eigentlich relativ schnell Willi und dann auch Sven Thalmann irgendwie nebeneinander an die Spitze gesetzt und dann ja, bin ich dahinter geschwommen und habe ein, zwei Mal überlegt, vorbeizugehen, habe gesagt, ja, muss ich nicht immer vorschwimmen, kann man ein bisschen Kraft sparen. Und der Unterschied ist schon krass, ne? Wenn du vorne schwimmst oder wenn du an zweiter, dritter Stelle schwimmst, ey, das ist, ich habe keinen Beinschlag zwischendrin gemacht, dann wurde es auch mal wieder hektischer, ich habe eine Feuerqualle erwischt und sowas. Aber das spart schon Kraft und sind dann aus dem Wasser und dann haben Willi und Josh, ich habe einen Einteil eingezogen, ich habe irgendwie so 5-6 Sekunden nach denen bin ich oder 7 Sekunden nach denen aufs Rad gestiegen. Die haben so Alarm gemacht auf den ersten 5 Kilometern. Also ich hab's rausgestoppt. Ich glaube, es waren 8 Minuten bei 392 Watt die ersten 8 Minuten in dem Ironman. Um dieses 7-Sekunden-Loch zu schließen. Aber also das war sau wichtig, weil ich...
Schönes V2-Max-Intervall.
Ja, aber ich hatte halt... Ich hatte an meinem Hinterrad, hatte ich erstmal... direkt an meinem Hinterrad hatte ich Andrea. Dann hatte ich... der Emil Holm war noch da, aber es waren auch noch Sven Thalmann und noch 5, die anderen kannte ich nicht. Noch, es waren so 8 bis 10 Leute und die waren halt weg dann. Dass wir nur noch zu 5 erstmal waren. Und das war schon mal, glaube ich, wichtig, dass das Feld dann aufgesplittet war. Und dann haben, muss ich auch sagen, gerade in der ersten halben Rennstunde habe ich richtig zu tun gehabt, auch nach dem Anfangseffort, da überhaupt mitzufahren bei Willi und Josh, weil die sind so hart angefahren. Das war echt, war ich hier in 73 oder was. Und ja, aber wir sind ja super schnell auch richtig weit weggekommen. Dann habe ich schon gesehen, als wir das erste Mal Björn gesehen hatten, hat er angezeigt, hat mir schon 3 Minuten oder so. Und das war ja nach knapp 40 Kilometern. Und das ging ja immer weiter so. Und wir sind echt, haben uns gut abgewechselt, sind hart gefahren. 3 Leute haben auch gearbeitet in der Gruppe. 2 haben sich ausgeruht. Die sind aber auch dann irgendwann, der eine, der Emil ist gestürzt und der Andrea hat eine Zeitstrafe bekommen. Und genau, dann sind
hat er sich ja noch drüber beschwert, glaube ich, ne? auf Insta, dass es ungerechtfertigt war. Wenn man jetzt deine Sicht der Dinge hört, würdest du sagen, das ging in Ordnung.
Ja, es ist halt immer die Frage, ne? Wenn du dich in so eine Gruppe reinsetzt und der klare Plan war ja irgendwie da wegzukommen und dann halt dich reinsetzt. Und in so einem Rennen ist er jetzt nicht jemand, der nicht fahren müsste, meiner Meinung nach. Und vielleicht konnte er auch nicht, weil es war schon echt, das war schon richtig hartes Radfahren. Aber er hat gesagt, die Situation, er ist um eine Kurve gefahren und dann ist er halt so, er hat gesagt, 10 Sekunden dem Emil halt den Lauf gefahren im Anstieg. Ich sag, ja, das ist Windschattenfahren. Ja. Du darfst eigentlich auffahren. Entweder du überholst dann. Beim Race Ranger wird's halt rot und dann musst du halt überholen. Ich meine, ich hab's nicht immer gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt super unfair gefahren war oder nicht, aber ich meine, in Spanien eine Zeitstrafe spricht dann ja wahrscheinlich für sich, da muss man es ja, glaube ich, schon herausfordern. Und ja, auf jeden Fall, ich fand, wir sind relativ fair gefahren. Auf der zweiten Runde wurde es ein bisschen voller, aber was alle über Barcelona gesagt haben, dass das so ein scheiß Rennen war und so viel Lutschen und ich glaube, die haben halt dadurch, dass sie jetzt 2 Runden anstatt 3 gemacht haben, ey, ganz ehrlich, war wie jedes andere Ironman-Rennen auch. Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied gesehen, dass es schlimmer war, auch in die Age-Group-Felder. Ich habe jetzt nicht riesen Pulks gesehen. Nicht anders als in Rot und Qashqais, das war jetzt die Ironman, die ich gemacht habe, aber bei anderen 70-3s. Also ich finde, es ging. Wahrscheinlich hat sich's entzerrt, dadurch, dass die halt 2 Runden nur noch machen. Und ja, dann sind wir gut weitergefahren und haben echt ordentlich Druck gemacht. Ich habe auch echt für meine Verhältnisse hohe Werte, die erste Runde, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon viel höher auf dem 70-3 gefahren sind nach der ersten Runde. Und dann nach Kilometer 140 sind wir, glaube ich, alle ein bisschen müde geworden. Da ging so ein bisschen der Zug raus. Aber bis dahin war echt immer der vorne gefahren ist, hat richtig Druck gemacht. Und ich glaube, das war dann auch rennentscheidend, weil als wir dann noch zu dritt waren und dann haben wir die Abstände gehört, dann waren es irgendwann auch zu Andrea und Emil Holm mindestens 5, 6, 7 Minuten. Und das war auch wichtig, weil da waren ja auch ein paar starke Läufer noch weiter hinten in der Gruppe. Aber da muss man dann wieder sagen, in diesem, sag ich mal, Hauptfeld der Profis hinter uns, ja, da ging es schon runter und drüber. Ich weiß aber auch nicht, es ist halt schwierig, wenn irgendwie 30 Leute in einer Gruppe sind, kann man da noch fair fahren, weil wie willst du da irgendwie überholen oder irgendwie dich bewegen in der Gruppe?
Ja, das ist ganz spannend, weil ich da gestern tatsächlich mit Jonas Weller drüber gesprochen habe, der ja auch am Start war. Okay. Der war, glaube ich, sogar noch eine Gruppe dahinter, der hat den Sprung in die zweite Gruppe verpasst, weil auch ganz klar die Ansage war, er ist bisher immer im Marathon hops gegangen. Ich glaube, das war jetzt sein 6. Ironman oder 5. Ironman und immer ist er hops gegangen, ist eigentlich ein sehr guter Läufer. Und diesmal haben wir gesagt, du schonst dich beim Schwimmen und beim Radfahren. Und dann gucken wir einfach mal, dass du endlich mal unter 3 Stunden läufst. Und das war ganz interessant zu hören, wie er das beschrieben hat, gerade auch, weil ich ja wusste, dass ich heute mit dir am Mikro sitze. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass ihr hattet ja wahnsinnig viele Kreisverkehre. Er meinte irgendwie alle 2 Kilometer musstet ihr durch einen Kreisverkehr durchfahren. Oder egal, alle 5 Kilometer, I don't know. Aber es waren halt einfach viele Kreisverkehre. Und er meinte, es war halt wirklich krass. Er ist eigentlich ein starker Radfahrer. Er ist ja in Desaples mit Cameron Worth und Gustav Iden zusammen vom Rad gestiegen. Also der kann wirklich Radfahren. Und er meinte, es war halt so, dass bei jedem Kreisverkehr ist die Gruppe halt so langsam geworden, dass du halt wirklich gefühlt bei jedem Kreisverkehr erstmal abbremsen musstest, dann halt auch, was du eben beschrieben hast, aufgerollt bist. Und er meinte, er hatte teilweise auch Kampfrichter neben sich und hat gesagt, Alter, jetzt kriege ich eine Karte, weil ich bin hier einfach viel zu dicht dran. Aber die haben ihn einfach nur angeguckt und gegrinst. Und er meinte, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also er hat das genau bestätigt, was du gesagt hast. Das war wirklich einfach krass eng, was auch ein bisschen situationsbedingt war. Und er meinte, zweite Runde, wo man dann an den Altersklassenathleten vorbeigefahren ist, war es natürlich noch schlimmer, weil du dann halt einfach in den Kreisverkehren wirklich abbremsen musstest, wenn du da mit so einer 20-Mann-Gruppe auf den Kreisverkehr zufährst und noch Age-Grouper da durchfahren. So, und er meint, dass du hast in der Chance wirklich nahezu keine Chance, fair zu fahren. Also natürlich versuchst du dann immer irgendwie den Abstand einzuhalten. Aber wie du halt sagst, wenn du auf so einem Kurs mit 30 Leuten im Pulk bist, und ich glaube, der zweite Pulk war ja tatsächlich noch größer als der dritte Pulk. Also ihr wart vorne fair unterwegs, zu dritt am Ende. Dann kam, glaube ich, ein 15er Pulk und dann kam noch ein 15er Pulk.
Nee, das waren 30er Pulk.
30 und 30. Ja, irgendwie so, genau.
Da muss man ja auch sagen, ich meine, wenn wir jetzt gefahren sind, auch weil wir noch zu 5 waren, die anderen Jungs, die sind auch, da ist keiner auf 5, 6, 7 Meter gefahren. Das war wirklich wahrscheinlich, ich kann es da nicht beurteilen, auch beim Andrea jetzt, ich möchte ihm da jetzt gar nicht, ist ein super Typ, ne? Kann ja wirklich sein, dass er einfach reingerollt ist und dann Pech hatte. Aber nur wenn man die Regeln halt streng auslegt, musst du halt dann mehr Abstand lassen oder halt, wenn du aufrollst, überholen. Aber wenn man dann hört, wie es weiter hinten zuging, ist es natürlich dann auch vielleicht aus seiner Sicht, kann ich es auch verstehen, wenn er es unfair findet, weil du hast, wir haben das gesehen, als sie uns entgegengekommen sind. Und die sind halt wirklich dann auch gerade in den Anstiegen, das war eine Traube dann teilweise, ja, weil dann die ganzen Überholvorgänge gestartet haben. Aber das war uns, glaube ich, relativ egal, weil wir halt dann, okay, wir fahren hier und das hat auch echt Bock gemacht, dann irgendwie so wegzukommen und zu sehen, Alter, die Zeit, das geht, die kriegen richtig Minuten aufgedrückt. Und hatte Wilfried auch nach dem Rennen geschickt. War auch nicht so hart, glaube ich, in der Gruppe zu fahren, weil man so gesehen hat, was die Jungs da getreten sind. dann kann man auch schnell einen Marathon hinten drauf laufen.
Ja, aber was ich auch gedacht habe, während des Rennens schon, also Fred hat mir im Vorfeld ja auch geschrieben, scheiße, ey, mit Jan in Barcelona, ich hätte das Rennen nicht gemacht. Das ist so ein Lutscher-Rennen und wir zwei haben ja auch vorher telefoniert, die auch, ey, 85 Leute, wie da fahren die alle Windschatten, scheiße, da kommen die schnellen Läufer. Wo ich dir auch gesagt habe, ja, aber du kannst ja auch schnell laufen. Guck halt, mit wem du auf die Laufstrecke gehst, also wen fürchtest du von der Startliste. Und dann war ja das Rennen, ich habe halt wirklich gedacht, okay, da geht jetzt wahrscheinlich so eine 15-20-Mann-Gruppe vorne weg. Und als ich gesehen habe, ihr kommt zu fünft vorne weg, habe ich gedacht, oh ja, wer ist denn jetzt dahinter? Fahren die wieder ran? Fahren die nicht ran? Weil, okay, nach einer Lücke nach dem Schwimmen hast du ja öfter mal. Und was ich dann gesehen habe, dass hinten die Gruppe so groß ist und dann irgendwie Sven Thalmann vorne die Gruppe angeführt hat, dann wusste ich schon, ey, das ist eine super Chance, dass ihr wegkommt, weil in der Gruppe hinten war kein auf dem Papier richtiger Überbiker. Und wenn du weißt, in deiner Gruppe sind 30 Leute und schnelle Läufer, hat doch keiner Bock da zu führen. Und das habe ich so von außen gesehen, gerade so in den ersten 50 Kilometern, dass sich eine 30er-Gruppe organisiert und irgendwann irgendwer sagt, ich fahre jetzt, das ist halt, glaube ich, viel schwieriger. Und das war für euch vielleicht sogar auch ein super cooles Ding, dass da A, kein Überbiker jetzt hinten war, der einfach gesagt hat, ich fahre wie ein Cameron Worth und die hängen sich rein und treten trotzdem nur 200 Watt. Und ihr seid halt so hart gefahren, dass auch wahrscheinlich ein Überbiker euch nicht näher gekommen wäre irgendwie. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, wir sind echt einfach, also wir haben es ja vorher abgesprochen, dass wir die erste Stunde uns richtig wehtun müssen. Das war klar. Und das wollten wir. Wir wussten auch, wenn wir normal schwimmen, dass wir das nicht alle mitschwimmen können, dass da nicht viele mitschwimmen können. Und das war wirklich der Matchplan und dass das so aufgeht, ist natürlich cool, aber ich meine, wir haben uns ja selber auch sehr, sehr, sehr doll wehgetan in der ersten Rennstunde, dass du da wegkommst und auch gerade so die ersten Minuten allein, das war ja auch entscheidend, dass du da dir so weh tust, dass du halt die Lücke direkt aufreißt und keinen mitnimmst, weil wenn einer einmal drin ist, dann ist der da schon mal dabei. Und keine Ahnung, ich hatte dann auch teilweise, wenn Willi oder Josh haben ein, zwei Mal attackiert, da habe ich die ganze Zeit hab ich gesagt, was machen die hier? Da guck ich drauf, fahre ich 370 Watt in der Ebene. Und das fänd, da glaube ich, dann sind da halt auch viele raus, ne? Also egal wer da jetzt gewesen wäre. Und dann siehst du halt auch, wie schnell die Zeit hochgegangen ist. Und ja, das war cool. Da bin ich mir, da weiß ich natürlich auch, dass, wie ihr gesagt habt, wenn du jetzt natürlich die ganz großen Jungs dabei gehabt hättest, dann wäre das wahrscheinlich so das Grundtempo gewesen. Wenn die dann noch gesurcht hätten, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gewesen. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht, dass man auch dann so sieht, okay, das funktioniert hier und man kann da wegkommen. Das hat dann natürlich auch richtig Oberwasser gegeben. Und wenn du dann auch siehst, wenn die Coaches von draußen in die Zeiten reinschreien, dass das immer mehr wird, ist natürlich gut und dann bleibt man auch drauf, ne? Klar.
Wie war das mit den Turns? Habt ihr euch da nach vorne gewunken oder hast du gemerkt, wenn halt Willi oder Josh langsamer geworden bin, dass du dann gemerkt hast, okay, jetzt ist es Zeit für mich nach vorne zu gehen? Oder habt ihr sogar Radsport-Style gesagt, jeder fährt 10 Minuten vorne und dann wird gewechselt?
Ja, das ging schon so ein bisschen so nach Gefühl. Also ich meine, der gerade konnte, ist eine Führung gefahren. Ich bin auch einmal eine relativ lange Führung bestimmt so gefahren. Aber genauso
das heißt wie lang?
Und Josh.
Ja, sind so das dann 15 Minuten, so? 20 Minuten? Oh, ja, okay. Ja. Das ist ja schon wirklich lang.
Aber das hat auch Willi hat das mal gemacht und Josh, also jeder hat mal, weil auch jeder mal eine schwierigere Phase hatte. Und das ging aber wirklich so, wir hatten wirklich richtig Druck auf dem Pedal bis so Kilometer, würde ich sagen, 140 ungefähr. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, weil wir auch ich musste ein paar Mal mein Visier wegmachen, weil ich hatte richtig Kopfschmerzen bekommen, weil es so warm, es war richtig warm. Und hab dann auch so eine Verpflegung verpasst, dachte, scheiße, ich brauch Wasser. Und dann habe ich immer wieder das Visier weggemacht, um sich zu kühlen. Das ist halt schon ein Unterschied, weil es halt schon warm wurde. Ne? Es war halt, die Sonne hat noch Kraft in Spanien und es waren dann so 25, 26, 27 Grad irgendwie. Und das ist schon warm gewesen. Aber ja,
Und wie war es generell mit der Nutrition? Ich meine, wenn du jetzt erzählst, gerade so erste Stunde mehr oder weniger 70-3-Intensität, hast du da Probleme gehabt, wenn du, ich meine, wenn du am Anschlag bist, ist es nicht ganz einfach, sich zu verpflegen wie beim normalen 95%, 90% Ironman Cruise, sage ich mal.
Ich habe schon
viele.
Das ist
ja dann schon noch ein Thema.
Ich habe schon viele Kohlenhydrate gebraucht. Ich mal gucken, ja, mein, wenn ich kann auf meine Wattwerte gucken, ich habe die ja eh öffentlich. Ich habe meine besten 90 Minuten waren 323 Watt. Und ich meine, das trete ich auch in der, da trete ich nicht mehr am 70-3 aktuell dieses Jahr. Also es ist schon, das war schon ein ordentliches Radfahren, ne?
Und, was hast du dann genommen?
Genau, 100, da hau ich halt Kohlenhydrate. Ich bin so in, ja, mehr. Diesmal mehr. Schon mindestens, ja, was waren das? 110 Gramm pro Stunde? Ja, 110 Gramm pro Stunde ungefähr. Und was mir aufgefallen ist, ich habe es aber gemerkt, als ich dann losgelaufen bin, ich habe schon gemerkt, dass das mich ordentlich leer gezogen hat. also ich war schon ganz schön, die Speicher waren schon angegriffen oder leer.
Aber weiß. War das energetisch, dass du gemerkt hast, so schummrig oder du hattest Probleme, dich zu konzentrieren oder was eher muskulär, dass du losgerannt bist und gemerkt hast, alter Schwede, nee, das wird jetzt ein Ritt auf der Rasierklinge, weil die Oberschenkel so wehtun oder der Rücken, Po-Muskulatur so fest ist?
Nee, das ging tatsächlich. Ich war auch überrascht, ich hatte ja im Vorfeld auch mit dem Rücken ein bisschen zu tun und das ging auch beim Loslaufen. Ich habe nur relativ schnell gemerkt, dass ich immer, auch vor allem, wenn ich was gegessen habe, sofort wieder, so der Körper meldet sich halt richtig, er braucht Zucker. Ich habe auch in der ersten Stunde beim Laufen, das war ein Ticken zu viel, 110 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen.
Beim Laufen?
Ja, ich habe dann auch pro Stunde danach auch 90 ungefähr gehabt. 90,
boah, das ist aber krass, wie beim Laufen.
50, 80, 80, 80 bis 90, ja. Ja, ja, ich brauche das aber auch.
Ja, okay. Also weil du auch gemerkt hast, ich bin hier irgendwie das Radfahren, ich habe so viel rausgeballert, ich muss nachtanken, sonst kann ich die Pace hier nicht halten.
Ja, ich bin ja auch rausgelaufen. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich wusste, dass das, ich darf das ja gar nicht jetzt hier sagen, das ist ja ein taktischer Vorteil. Ich bin ja als Erster in die Wechselzone und mit ein paar Sekunden Vorsprung, das war durchaus geplant. Und das war, ich glaube, das war auch, vielleicht hat es sogar das, war das so entscheidend, dass ich gewinne, weil ich hatte dann so 20 Sekunden vor Willi losgelaufen. Und hab versucht, mein Rennen zu machen, wie auch noch sofort dein Rennen, mach dein Tempo, konzentriere dich auf dich. Und hab dann versucht, so immer zwischen 3,40 und 3,45 anzulaufen. Und das hat auch echt gut und kontrolliert geklappt, so für die ersten 15 Kilometer ungefähr. Hat natürlich gemerkt, dass ich echt müde ist, doch ich einfach müde. Ich will hier anhalten und mich jetzt hinlegen. Und ja, habe mich voll auf die Verpflegung konzentriert, dass ich die Kohlenhydrate reinkriege. Die 110 Gramm in der ersten Stunde, das waren, glaube ich, genau, das war eine Stunde, da habe ich auch gesagt, boah, das war ein Ticken zu viel, das habe ich auch im Magen gemerkt. Und dann dachte ich, boah, vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal, das wird es nicht bei Kilometer 20 schon so richtig, richtig eklig, wie in Rot. Aber auch da gucke ich auf die Uhr, ich gucke so auf die Uhr nach 20, also denke so, boah, fuck, ey, wie lange ist noch bis ins Ziel? Denke so, scheiße, 22 Kilometer. Wie lange ist das? Fuck, ich muss noch anderthalb Stunden laufen. Ab da wurde es dann schon Kampf. Also da musste ich schon richtig draufdrücken und aktiv den Schritt aufmachen, um auf dem Tempo zu bleiben. Da wurde es aber auch peu à peu, so Sekündchen für Sekündchen langsamer. Und ich dachte, der Kurs wäre sehr schnell, aber der war so verwinkelt. Du bist da am Strand auf diesem Sandzeug da gelaufen, dann Wendepunkt, 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 noch ein Wendepunkt, dann unebener Gravel. Also dann immer wieder so Rampen vom Strand wieder in den Ort und so. Also so schnell, würde ich jetzt sagen, war der Kurs nicht gefühlt. Aber das war schon ganz schön winklig.
Das war dann eher so die Thomas-Hellriegel-Theorie, dass die 100 Meter in Berlin beim ISTAF 90 Meter sind, weil ich glaube, also die Dinger, die ich gesehen habe, die waren jetzt alle 41,1, muss man auch mal dazu sagen, wobei man
absolut,
GPS ja auch immer nicht so vertrauen kann.
Ich war schon fast beleidigt, als ich nachher gesehen habe, wo so irgendwie Thorsten Rath hat es nicht in die Rekorder aufgenommen, eigentlich ist es scheißegal, am Ende musst du an dem Rennen deinen Gegner schlagen. Bullshit. Aber ich denke mir halt so, wenn du dann irgendwas nicht aufnimmst, weil ja, Radstrecke war auch ein bisschen zu kurz. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte keine Zeit, das Garmin anzudrücken, weil ich hart anfahren musste. oder das war was auch immer. Und dann habe ich 2 Minuten zu spät angedrückt, also ich habe 3,57 noch rausgestoppt und hatte 175 Kilometer. Aber dann frage ich mich so bei allen Rennen, die waren und die in den Rekordbüchern stehen, welche Strecke hat irgendwann mal gestimmt?
Ach, absolut, absolut.
Und deswegen
aber
ist es
ja
eigentlich scheißegal.
Total. Vor allem, wenn man das Ding gewinnt, ist es eh scheißegal, finde ich. Und was ich aber super spannend finde, du hast es gesagt, du bist deine Pace angelaufen und ich habe eben tatsächlich auch nochmal in Vorbereitung so kurz durchgeguckt. Ihr seid wirklich die ganze Zeit, ich glaube ab dem ersten Split, sind Willi und du zwischen 20 Sekunden, der größte Abstand, den du hattest bis kurz vorm Ende, war glaube ich 1:01. Und du hast es eben angesprochen, es waren extrem viele Wendepunkte. Das heißt, du hattest nicht nur Björn an der Seite, der die Infos gegeben hat, sondern du hast auch an den Wendepunkten ja immer den Abstand checken können zu Willi. Und jeder, der schon mal am Wendepunkt den Abstand genommen hast, wenn du 20 Sekunden Vorsprung hast, heißt das, 10 Sekunden nachdem du im Wendepunkt rum bist, kommt der Kollege dir entgegen. Das war ja wirklich, du hattest ja keine Sekunde irgendwie eine Ruhe.
Das war mental extrem aufreibend, kann ich sagen. Und ja, ich habe erstmal, glaube ich, so konstant immer so 2-3 Sekunden gut gemacht pro Kilometer, bis es irgendwann auf einer Minute war. Dann hat sich's ja lange irgendwie so in dem Bereich gehalten. Ich habe Willi aber, genau, wie du sagst, immer gesehen. Wir haben auch beide komplettes Pokerface aufgelegt. Du hast bei ihm nichts gesehen. Ich hoffe, er hat bei mir auch nichts gesehen. Und deshalb muss man auch nochmal sagen, Willi hat ein bockstarkes Rennen gemacht von A bis Z. Hat mich auch hardcore unter Druck gesetzt, den ganzen Marathon und auch eigentlich den ganzen Tag.
Und, ganz kurz, weil ich das finde ich wirklich spannend, weil das halt einfach auch dieses Battle nochmal so beschreibt, weil ich halt einfach auch immer geguckt habe und Gott sei Dank war in Barcelona viele Time-Matten, was natürlich auch so ein bisschen den Vorteil hat, wenn man Wendepunkte hat. Also du hattest das erste Mal die Minute, die du angesprochen hast, also hattest du bei Kilometer 19,7.
Und dann ging es runter, dazu, ne? Genau da bei dem.
Ja, und dann da wollte ich jetzt noch Jan so viel dazu. Jetzt, pass auf. 21,55, Kilometer 24,40, Kilometer 27,26, dann Kilometer 28, wo man langsam so in diese fiese Bereiche des Ironman kommt, waren es dann nur noch 23 Sekunden. Und dann bei Kilometer 33 waren es dann wieder 45. Aber ja, so dieses bis 28,6, ja, das muss ja, alter Schwede.
Ja, ich habe dann gehört, dass der rankommt. Und dann habe ich schon im Kopf so gesagt, ja, dann wird halt Erster, ich kann nicht mehr.
Krass. Wirklich? Hast du wirklich schon den Sieg bei Kilometer, 28 dann weggegeben?
Weißt du, wie ich gelitten habe? Nee. Ja, natürlich kommt so ein Gedanke mal auf, aber ich bleibe halt natürlich drauf und versuche mich zu verpflegen und der Gedanke kommt in den Kopf, den versuche ich mal ganz schnell wegzuschieben, weil es echt schwierig, also es tut halt richtig weh, ne? Also richtig, richtig weh. Also so, man will sich da ins Gras werfen. Und,
ich kenne das.
Ja, und dann.
Nee, Niki Boy, das kennst du nicht. Das kennst du nicht.
Das ist richtig. Dann, wenn der Schritt will nicht auf, dann musst du immer, in jeden Schritt musst du arbeiten, weißt du? Du musst dir jeden Schritt reinarbeiten, links, rechts. Und das ist einmal Arbeit. Das ist nicht mehr, da geht nichts mehr von alleine.
Aber erzähl mal ganz kurz, was du in der Situation so für Tools rausgeholt hast. Hast du dir irgendwie schöne Bilder aus dem Training rausgeholt?
Hast du dich vorher vorbereitet auf
die Situation? Nee. Hast du dich auf die Technik konzentriert oder was
da abgegangen? Ich bereite mich da eigentlich gar nicht vor, weil ich eigentlich denke, ich muss an die Startlinie kommen und meinen Kopf da hinkriegen. Und dann habe ich bisher immer hingekriegt, da zu sein. Ich habe mich dann auf meine Verpflegung konzentriert, habe dann geguckt, dass ich nochmal Special Needs bekomme. Und das ist ja in so Beuteln, das ist ja nicht so einfach, wie in Rot, dass dir einfach einer das geben kann. Und dass ich mich dann gut verpflege. Und das hat meistens immer nochmal so auf jeden Fall was gebracht. Ich hatte so Soft Flask und dann habe ich, da, wo es dann richtig eng wurde, habe ich dann Lea nochmal gesehen. Das hat dann irgendwie nochmal geholfen. Muss man auch sagen, dass Lea und auch Björn, die haben immer die richtigen Worte gefunden. Genau das, was du gerade brauchst, was, glaube ich, auch eine Kunst ist. Gerade auch Björn, irgendwie genau das, was du gerade brauchst, ruft er dir zu, das kann der, weiß ich
zum
nicht,
Beispiel,
das
Thema?
Ja, zum Beispiel was Abstände angeht und der Tenor, wie er die sagt, zum Beispiel, wenn er weiß, dass ich scheiße aussehe, wird er mir niemals sagen, der kommt von hinten, weil das setzt sich ja so hart unter Druck und sowas und selbst, da komme ich gleich nochmal zu, selbst einen Kilometer vom Ziel hat er mir noch den Abstand durchgesagt, weil ich echt die Zeiten brauchte, auf jeden Fall war es ja so, dann ist er rangekommen, dann hat Willi zu tun gekriegt, dann war es wieder Minute fast. Dann habe ich so Seitenstechen bekommen, dass ich zweimal stehen bleiben musste, auch für ein paar Sekunden länger.
Ah, fuck.
Habe ich auch gesehen, die Kilometer habe ich locker mal 40 Sekunden verloren auf dem einen Kilometer. Aber glücklicherweise hatte Willi, glaube ich, auch zu tun. Und dann habe ich gesagt, ich habe Björn zugerufen, nur noch taktisch. Weil ich echt nur noch so schnell laufen wollte, dass es reicht. Da haben wir auch auf den Dillen noch richtig viel Zeit verloren, das wusste ich auch. Ich konnte physisch wieder schneller laufen, weil ich mich so ein bisschen gefangen habe. Aber ich hatte so Schiss, dass die Seitenstechen wieder so schlimm werden. oder Zwerchfellkrampf, was auch immer, dass ich wieder anhalten muss, dass ich dann mit, ich brauchte alle Zeiten, die ich kriegen konnte, je, auf die Sekunde, und habe aber gehört, dass das immer über eine Minute und eher größer noch wurde. Und da gehört mir sogar noch 1 Kilometer vom Ziel die Zeit durchgesagt, anstatt zu feiern quasi, weil es war eigentlich klar, aber ich war überhaupt noch, für mich war es überhaupt noch nicht klar. Hat er gesagt 1:30 und dann bin ich auch völlig konzentriert, ohne irgendwas, ich habe mich so konzentrieren müssen, jeden Schritt, dass ich dann bis auf den roten Teppich quasi, war ich im Tunnel, dass ich das hier durchziehe, und dann war es schon richtig cool.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Bevor wir auf den roten Teppich kommen, ich habe nochmal, also ich habe dich ja jetzt schon über die letzten Jahre auch bei richtig vielen Rennen live erlebt, oder das, was Nils gerade gefragt hat, das ist ja so dieses Standardding irgendwie auf Psychologen, wenn es hart wird, machst du dir, wo ist dein Happy Place, an eine geile Session, die du denkst im Training oder so, und du hast gesagt, das machst du gar nicht. Und das Krasse ist irgendwie bei dir, die Frage ist jetzt noch so, ob du das auch überhaupt brauchst, weil ich habe noch kein Rennen gesehen, also gefühlt von mir, von draußen, wenn ich drauf schaue bei dir, ist es so, je schlechter du dich fühlst und je härter es wird im Rennen und je weiter es vorne ist irgendwie, bist du immer der, der eigentlich noch nicht richtig abfällt, sondern auch noch zusetzen kann oder das Tempo weiter durchzieht oder vielleicht auch nochmal irgendwie gegenhalten kann. So mein Lieblingsbeispiel, was ich immer im Kopf habe, ist, ich weiß gar nicht, es war 2021 Weichsee war es, glaube ich, gerade. Da war ich mit der Kamera neben dir und du hast mir zugerufen, ich habe so Rückenschmerzen. Und dann war kurz vor dir, war glaube ich noch Sven Thalmann, und es ging so ein Berg hoch.
Ja.
Und dann hast du mir, und dann dachte ich, oh, jetzt ist für Strati das Rennen zu Ende. So,
der hat Rückenschmerzen,
der geht zu. War es letztes Jahr?
Ja.
Ja, krass, ja. Okay, 2023. Auf jeden Fall dachte ich, oh, jetzt geht's nach hinten für Strati. Und dann kam so ein Berg hoch und dann hast du diesen Berg hoch attackiert und hast die Lücke zugemacht zu Sven Thalmann und bist vorbeigelaufen. Dann dachte ich so, hä? Der hat sich doch gerade so hart bei mir beschwert, dass alles wehtut und nichts mehr geht. Und das hat sich so bei mir ins Hirn gebrannt, so irgendwie, ja, das ist halt Strati. So, das, dann, wenn es richtig wehtut für ihn und er sich,
und es
ihm wehtut, dann wird er richtig stark. Und ich hatte das in Barcelona, habe ich dann so am Tracker gehangen natürlich und gesehen, oh, von hinten kommt Willi, nur noch 20 Sekunden, oh, das wird hart. Und dann habe ich aber diese Situation, warum auch immer, was ich gerade beschrieben habe, kam, während ich auf den Live-Ticker geguckt habe, kam so bei mir in den Kopf und ich dachte, wenn der ranläuft, dann versucht Strati safe nochmal zu attackieren. Hast du irgendwie gesehen, er kommt nah und hast dagegen gehalten, oder bist du einfach wirklich deine Pace weitergelaufen und hast Glück gehabt, dass Willi dann auch Probleme hatte?
Ich habe echt so mit mir zu tun gehabt, aber ich habe schon gesehen, an dem Wendepunkt, wo er, glaube ich, dann Blut geleckt hat, habe ich aus dem Wendepunkt raus den Schritt aufgemacht, nochmal ein Stück, und habe mir richtig doll wehgetan. Dann ging es so 500 Meter weiter über so eine Brücke und habe auch nochmal versucht, dann über die Brücke drüber zu drücken und rein hinter der Brücke den Schritt aufzumachen, was halt super schwierig ist, bergab nochmal einen Schritt aufzumachen. Aber einfach, damit er im Kopf auch gar nicht denkt, dass er noch näher kommt. Und dann auch an der Verpflegung habe ich kaum was aufgenommen. Und dann wusste ich nämlich, danach geht's in den Ort rein, da sieht er mich erstmal nicht.
Mhm.
Und dann weiter gedrückt. Und deswegen habe ich auch Seitenstechen bekommen.
Das war dann so Kilometer 28,6, 28,7. Also
nee, das war schon Kilometer. Weiter. Nee, war das nicht schon weiter? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das welcher Kilometer das war. Dann bin ich auf jeden Fall, nachdem ich das gemacht habe, bin ich auf jeden Fall zweimal stehen geblieben, wenn ich jetzt so Seitenstechen bekommen habe. Aber dann war, glaube ich, das Loch schon wieder relativ groß geworden. Aber ja, es ist halt so, ich hatte das ja schon ganz oft in Rennen, wo das so am Ende, es ist halt das, glaube ich, was am Ende das entscheidet, ist halt, wie hart oder wie doll willst du dir wehtun? Oder wie doll bist du bereit, dir weh zu tun und auch wie lange? Und das hatte ich ja schon bei mir ist das ja eigentlich immer so, in fast jedem Rennen, dass es am Ende so, dass ich da nochmal irgendwie zulegen kann, auf der zweiten Hälfte, auch bei jedem 73er, ich, wenn man mal guckt, die in den letzten Jahren. Und besonders halt, wenn es noch um irgendwas geht, ist es halt natürlich noch mal leichter, da sich weh zu tun, ne? Klar.
Aber es war zu keinem Zeitpunkt so eine Leichtigkeit da. Es ist ja oft so, wenn man führt, ist dann schon irgendwie so ein bisschen auch das Ganze beflügelt und dass man dann im Nachhinein sagt, ging mehr oder weniger von alleine.
Nee, das war auch ein richtiger Arbeitstag.
Das war gar nicht.
Ich habe mich auch beim Schwimmen schon, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Also das war von A bis Z harte Arbeit, weil also ich hatte nie so ein Flow-Gefühl oder so, dass es einfach war, auch auf dem Rad musste ich mir einfach richtig hart arbeiten. Und deswegen habe ich mich dann auch immer selbst überrascht, dass ich dann noch weiter ging und ich auch die Werte drücken konnte, dass ich das Tempo laufen konnte, weil, ja, müsste man jetzt mal Lea fragen, wieso die letzte Woche vorm Rennen war. Auch gesundheitlich lief da nicht alles so rund. Ich habe mich ja noch ein bisschen erkältet. Und ja, aber dann am Ende, am Renntag, musst du halt trotzdem, kann man halt trotzdem, ich meine, wenn du jetzt kein Fieber hast oder so, kannst du halt trotzdem irgendwie dich so reinarbeiten, ne? Es fällt dann nicht leicht, aber es geht, wenn du willst.
Krass. Und wie war denn das Gefühl auf dem roten Teppich?
Ah, das war schon richtig geil. Also es war auch emotional. Und dann kam auch irgendwann noch Björn und Lea in dieses Stadion rein. Die waren ja noch auf der Strecke. Und das war schon ein richtig cooles Gefühl. Ich habe auch das Seal-Tape mitgenommen.
Und, geil.
Nee, er hat gesagt, kann ich mich dran gewöhnen, das hat richtig Bock gemacht. Und ich fand's auch cool. Willi hat sich auch mega gefreut. Das ist dann irgendwie auch schöner, wenn man das irgendwie teilen kann dann noch. Der hat auch, will ich auch nochmal sagen, ein richtig, richtig starkes Rennen gemacht. Und ich denke auch, das hat er ja auch schon angedeutet in Frankfurt oder auch letztes Jahr bei seinen 73-Siegen, dass da wahrscheinlich noch einiges kommen wird. Und ja, einfach ein geiles Wochenende. Dann haben wir abends noch irgendwie, Björn hatte mir noch gesagt, dass er eigentlich gar keinen Alkohol trinkt. Das erste, was ich gemacht habe, ich bin aus diesem Finish-Zelt rausgenommen und habe ihm so zwei Dosen Estrella mitgemacht, weil die das da hatten, weggeext und dann haben wir, glaube ich, dann hat er seine Pläne über den Haufen geworfen und
ja,
dann
hatten wir einen
ganz coolen Abend.
Zu Recht. Ja,
da muss ich auch nochmal, das muss auch sein.
Da muss ich auch nochmal sagen, und Lea ist dann, die hat eigentlich am meisten performt am Wochenende, weil das war Sonntag, 16 Uhr, 15 Uhr war ich im Ziel, dann war bis um 18 Uhr ist ihr Taxi gekommen. Die konnte also nicht mitfeiern, ich hatte ein super schlechtes Gewissen. Und dann hat sie ihr Flieger 3 Stunden Verspätung.
Oh nein!
Und war die nachts um 2:30 war die im Bett. Und morgens um 8 Uhr saß sie in der Schule und hatte 9 Stunden Unterricht. Oh. Aber da muss man auch sagen, das ist Commitment.
Das ist ultra Ironman.
Stradi, der alte Taktiker, der hofft nur, dass Lea den Podcast hört, wenn sie auf dem Heimweg ist und wenn sie immer noch so aussieht, wie sie jetzt aussieht, dann sagt sie, okay, ist nicht so schlimm.
Da kann ich machen, was ich will, da wird kein Spaß verstanden.
Du musst nur aufräumen, also.
Hundertprozentig.
Sehr gut.
Würdest du sagen, es ist natürlich immer Bullshit, solche Momente zu vergleichen, aber hat sich das jetzt nochmal irgendwie anders angefühlt als beispielsweise die 73-WM letztes Jahr, was ja auch so vermutlich in der Wahrnehmung so das Durchbruchrennen war. Oder du hast ja auch schon Rennen gewonnen. Ich meine, Valencia war jetzt ein Sprint, das ist dann natürlich immer noch mal so ein bisschen was anderes, weil man nicht ganz so das genießen kann, wie jetzt vielleicht in Barcelona. Aber ist Ironman Champ noch mal was anderes?
Ich würde es so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, für mich war es noch mal emotionaler irgendwie. Klar, ein Sieg ist ein Sieg und das gerade bei so einem Ironman ist irgendwie, es war schon mega krass und aber ich glaube letztes Jahr Lahti, dadurch, dass das Jahr echt super schwierig war und auch davor echt ein paar Sachen waren, die echt richtig blöd waren und ich auch 3-4 Wochen vorher dachte, ey, geht's überhaupt noch weiter, war das, glaube ich, kann ich dir gar nicht so abschließend sagen, es war schon sehr ähnlich. Aber vielleicht hat Latino mir noch mal ein bisschen mehr bedeutet, weil es echt so, weil ich da so sagte, hey, wie geht's in dem Sport weiter oder geht's überhaupt weiter? Weil die Erfolge, wofür ich trainiert habe, konnte ich noch nicht zeigen. Und dieses Jahr war ja durchaus deutlich erfolgreicher und deswegen war das so der krönende Abschluss, war natürlich mega, mega cool und hat halt, glaube ich, eine andere Emotionalität dann.
Ja, cool. Wobei offensichtlich, wenn man sich das anguckt, Gesetz der Serie, du hast es gesagt, diesmal lief auch nicht alles perfekt. Offensichtlich bist du am stärksten, wenn die Wochen vorher
nicht optimal läuft.
Ein permanentes Auf und Ab sind und du nicht mal mehr weißt, ob du ins Ziel kommst, überspitzt gesagt. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie die Vorbereitung war. Du hast es ja auf Insta schon geschrieben, du hast es jetzt auch gesagt. Ich hatte auch mit Nick vorher schon telefoniert und auch von außen wirkte das ein klein bisschen so, als hätte es auch komplett in die andere Richtung gehen können. Denn ich glaube, was wirklich im Nachgang jetzt von außen betrachtet ist es immer einfach zu sagen, ich glaube, als Athlet kann das jeder verstehen, aber in London zu starten war so dicht nach Rot vielleicht ein Fehler.
Ich kann das auch deutlicher sagen. Ich glaube, das hat mir zum Beispiel Zell am See völlig verhagelt, weil ich habe keinen Fuß auf den Boden bekommen. Klar, London war irgendwie eine Chance, die wollte ich ergreifen und ich habe dann einfach nicht genug, auch erstens selber für die Regeneration getan nach Rot, habe dann halt auch relativ schnell wieder trainiert, auch Umfang trainiert. Intensität trainiert und habe irgendwie versucht, an die Startlinie zu kommen und hätte mein Körper dabei eigentlich in der Ecke liegen wollen. Und dadurch bin ich gar nicht so richtig frisch geworden wieder und das hat sich dann auch bis Zell am See gezogen und habe dann auch, ich glaube, das habe ich auch Nick mal gesagt, meine erste gute Trainingseinheit hatte irgendwie 2-3 Wochen vor, also wo ich sage, ey, endlich mal wieder Form da, vor Barcelona, habe aber, dann muss ich das so spalten, weil formtechnisch war ich am, in den Wochen vor Barcelona auf jeden Fall am besten dieses Jahr drauf, gerade so, sag ich mal, diese Ironman-Form. Also wenn ich so gelaufen bin, 3:30, 3:40, das hat sich echt so locker angefühlt, das war richtig cool. Und auch auf dem Rad hatte ich richtig gute Einheiten. Und das war so ein bisschen losgelöst von so den körperlichen Wehwehchen. Ich hatte ein bisschen Rückenprobleme. Dann war Lea erkältet. Dann habe ich mich so ein bisschen angesteckt, aber es ist nicht so richtig ausgebrochen. Das ist dann jetzt nach dem Rennen.
War es schon so, dass ihr das Training adaptieren musstet? Also dass Einheiten ausgefallen sind aufgrund der verschnupften Nase, sagen wir mal? Oder nee, war das so, dass du überlegt hast, trainiere ich nicht?
Erkältung war in der Rennwoche. Also da war immer so, dass ich durchtrainieren konnte, also die Einheiten. Ich auch mit den anderen Sachen, ich konnte alles trainieren. So war es nicht, war jetzt nicht super schlimm, aber jeder Athlet weiß das ja selber, wenn das nicht so gut läuft in der Vorbereitung, man wird dann hier schon nervös, weil ob das alles so.
Ist halt die Frage, wie doll war jetzt deine Erkältung? Oder es ist ja auch, wenn du in der Rennwoche ein bisschen Halsweh kriegst, dann kommt der Kopf dazu und dann ist das Halsweh auf einmal 8-mal so doll, wie es eigentlich ist.
Natürlich.
So, ne?
Natürlich.
Was dann auch so ist und die Nervosität, die dann kommt und die Unsicherheit, die eh vorher schon war. Und also ich erinnere mich saugut an.
Ja?
Ja, erzähl erst.
Sag.
Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an.
So, Strati ist dran. Ich übernehme, Strati ist dran.
Ich habe ein paar Mal in der letzten Zeit auch daran gedacht, guck mal, Lucy Charles wird mit einem, was hatte die? Muskelfaserriss, gewinnt die Hawaii, dann kann das ja schon nicht so schlimm sein, was ich habe.
Ja, das ist gut, hast dir selber eingeredet. Ich wollte mal sogar eins zurück, wo du eben drüber gesprochen hast, weil wir da ein längeres Telefonat ja auch noch hatten. Genau zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich wieder deine ersten guten Trainingswochen hattest und dich wieder gesagt, oh, im Training, ich fühle mich wieder gut, Barcelona und so, das geht in die richtige Richtung. Dann hatten wir telefoniert, meinst du, ja, und gerade kam rein Wildcard für Ibiza und Las Vegas, was soll ich machen? Und lustigerweise haben Nils und ich dann gerade einen Podcast aufgenommen die Woche vorher oder in der Woche, ich weiß gar nicht. Ich glaube am Freitag und wir haben am Samstag telefoniert. Wo wir so gesagt haben, ja, es ist halt auch irgendwie wichtig, einen Fokus zu halten. Und dann habe ich zu dir auch genau das gesagt, zu Strati. Ich sage, ey, überleg, wie London war. Verspekuliere dich nicht mit drauf, was jetzt bei dir zählt. Ist doch, du hast in Rot so ein geiles Rennen gemacht und Langdistanz liegt dir. Geh doch jetzt all in Barcelona und spiel da nicht mit diesen PTO-Rennen mit. Weil was erwartest du da? Wenn du da eine Top 10 machst, kräht kein Hahn nach. Ist komplett irrelevant. Und für eine Top 5 müsstest du das Rennen deines Lebens machen. Und selbst dann ist es 5. Platz PTO, also ich habe dir dann, glaube ich, die Frage gestellt, wer war 2. in Miami? Dann hast du gesagt, keine Ahnung, hast gelacht und gesagt, okay, ich mach Barcelona.
Ja, ich meine, klar, wenn du die Wildcards da kriegst, ich habe auch noch mal eine angeboten bekommen vorgestern Nacht für Las Vegas. Ich habe Dylan gesehen, nee, Dylan, ich bin krank, ich kann nicht. Ich glaube, die haben echt zu tun, das Feld voll zu kriegen in Las Vegas. Wenn ich das richtig hatte, Ruben eine bekommen.
Hab ich.
Hat er irgendwas angedeutet?
Er hat eine Story gemacht. Ich hatte das nächste Mal Kyle Smith race und ja, Kyle Smith race das nächste Mal in Las Vegas, ja.
Ich hab ihm geschrieben, oh, der soll nicht sein ganzes Geld verzocken, dann hat er nicht verneint, also wird er starten. Also habe ich das jetzt vorweggenommen. Nee. Weil bist du. Auf jeden Fall, nee, natürlich denkt man drüber nach, ob das jetzt, weil ich natürlich auch immer sage, ich möchte die Besten racen. Und dann ist es natürlich so, dass ich da natürlich den Gedanken gespielt habe. Ich habe halt, das habe ich ja auch gemerkt, dass es ja schon ein Unterschied ist, ob du dich auf einen Ironman vorbereitest oder auf einen 70-3. Ich gehe auch vom Kopf ganz anders da rein, dass ich mache jedes Training anders. Also ich gehe überall ein bisschen vom Gas zum Beispiel, immer. Also ich habe ein größeres Standgas, aber bei allen Intervallen gehe ich so ein paar Watt raus. Und,
also du tust dir im Training weniger weh als beim 70-3-Training.
Ja. Aber dafür habe ich, ja, dafür drücke ich mehr im Grundlagenbereich. Ich laufe die Läufe, ich habe im Tapern ein paar Läufe über 4 Minuten gemacht, aber ich glaube, ich habe sonst keinen Lauf unter 4 Minuten über 4 Minuten im Schnitt gemacht in der Vorbereitung. Ja. Und Laufen war ich auch echt selbstbewusst, muss ich sagen. Da war ich echt fit. Da hatte ich halt Schiss, dass der Rücken nicht zumacht, die Muskulatur halt, ne? Aber ich glaube auch nach wie vor, dass ich da irgendwie noch deutlich schneller laufen kann. Die Sache ist halt, wenn man sich so sehr wehtut beim Radfahren, ist das immer schwierig. wenn du 220 Watt oder so fährst, dann glaube ich schon, dass das auch sehr schnell sein kann. Weil ich meine, Dylan, da, den hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Der Dylan, ich weiß nicht, wie das französisch ausgesprochen wird, Magnien, der
Magnien.
Der war ja schon letztes Jahr in Qashqais, war der Zweite, ist ja auch schon mit Antonio Benitos 2,35 schneller als Patrick gelaufen. Und das wusste ich, dass der Starter den auf dem Schirm haben muss. Der ist ja auch jetzt wieder 2,35 gelaufen.
Aber der ist auch nur 22 Watt gefahren.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Ja, der saß ja voll in der Gruppe.
Ja, der saß ja in der Gruppe, deswegen. Aber so einen musst du halt auf der Rechnung haben. Und hat ihm letztlich ja dann nichts gemacht, wobei er war wieder auf dem Podium, hat die Quali, deswegen für ihn war es top. Ja. Aber nochmal das abzuschließen, T100, ich find's cool immer noch, aber ich glaube, dass du musst ganz anders trainieren, du musst auch ein bisschen anders als 70.3 trainieren. Ich meine, ich habe da jetzt auch schon ein, zwei Rennen bei der PTO gemacht, das ist halt Vollgas von Start ins Ziel, ne? Du schwimmst halt all out, du fährst auf dem Rad, du fährst am Anfang all out, du hast eine ganz andere Intensität und darauf musst du dich auf jeden Fall spezifisch vorbereiten. Und du musst diese Spitzen auch fahren können. Und dann ist es so, ich glaube, die Illusion haben noch viele, die unbedingt da starten wollen. Und das hat Fred, glaube ich, schon oft gesagt. Und es ist halt wirklich so, das Radniveau ist halt einfach unglaublich stark. Also du fährst da Werte, das ist in den wenigen Rennen sonst zu vergleichen von der Intensität her. Und dafür musst du halt vorbereitet sein.
Punkt. Ja, aber
ja, super spannend. Also, weil ich mit Nick da auch drüber geredet habe, wie siehst du das jetzt unter dem Aspekt? Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht mittendrin, aber ja, ich bin halt extrem gespannt, ob Sam Laidlaw jetzt in Kona performen wird, weil eigentlich war meiner Meinung nach die Performance auf Ibiza zu gut, um in oder auf Hawaii dann in absoluter Topform zu sein. War ganz interessant. Nicky Boy, du kannst ja erzählen, was Fred gesagt hat. Fred hat halt gesagt, dass er glaubt, dass es anders ist, weil er halt einer ist, der über sowas ein extremes Selbstbewusstsein tankt. Aber ich sehe das ganz genauso wie du eigentlich, Strati. Das sind zwei unterschiedliche Rennen. Da haben wir auch schon oft mit Fred drüber geredet, dass du halt einfach alleine die Bildungsrate, du hast so viele Antritte beim PTO-Rennen, wo du halt einfach hoch ins Laktat schießen musst, wo du das Ganze wieder verstoffwechseln musst, wo du halt schnell wieder fit sein musst. Das ist ja das, was man nachher halt auf der langen Distanz versucht zu vermeiden, weil das halt einhergehend ist mit einem sehr, sehr hohen Glykogenverbrauch. Und wird spannend, was denkst du? Ist Sam Laidlaw, also natürlich ist er ein Faktor, aber steht der auf dem Treppchen in Kona?
Also Treppchen glaube ich schon. Ich habe mich auch gefragt tatsächlich, weil so hätte er die Rennen nicht gemacht, hätte ich gesagt, auf jeden Fall ist der Contender, um das Ding wieder abzuschießen. Ich bin halt echt gespannt, wenn Magnus, der ist jetzt wieder 1000 Jahre in der Höhe oberhalb von Boulder, aber auf 2600 Metern, wenn der annähernd die Rotform in der Hitze bringen kann, dann wird's für alle anderen brutal schwer, glaube ich. Dann auch auf dem Rad, auch für den Sam. Ich bin gespannt, was Blumi macht. Der soll sich mal nicht killen im Training wieder. Die scheiß Ironman Stuff. Das hat er ja auch, wo Gustav gewonnen hat, er das Gleiche gemacht und hat sich damit, glaube ich, das Rennen der ist Zweiter geworden, aber.
Naja, Gustav hat das Gleiche auch gemacht. Er ist Dritter geworden. Sam Laidlaw ist Zweiter geworden.
Hat Gustav das Gleiche gemacht?
Gustav
davor
hat das Gleiche gemacht, ja.
Jetzt hat zum Beispiel Gustav nicht das Gleiche gemacht. Der hat nicht mal die Hälfte davon gemacht.
Ich habe es jetzt aber auch 3 Wochen früher gemacht. Vielleicht ist das schlauer
darin. Ich glaube aber, Blumi ist da auf jeden Fall, den musst du da ganz hoch hinhängen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass das Rennszenario so sein wird, bin ich mir relativ sicher, dass, und ich glaube, das wird sich jetzt auch so weiterentwickeln, du musst auch beim Ironman vorne aus dem Wasser kommen. Da wird eine Gruppe gehen, die wird vielleicht noch mal irgendwann sich aufsplitten. Aber überleg mal, was da für Firepower ist, wenn Ditlev, der schwimmt mittlerweile auch vorne mit. Ditlev, Laidlaw, vielleicht kommt noch ein Beckegaard mit, dann ein Christian Blumenfeld, dann hast du schon 4 Jungs und dann auch für Patrick oder so. Wenn der dann im Schwimmen schon nicht dran ist, ja, dann sieht er auch kein Land mehr, ne? Hm. Auch alle anderen nicht.
Spannend. Nee. Ich finde zum Beispiel auch gerade die Personalie Beckegaard, was du gesagt hast. Dem traue ich zum Beispiel jetzt auch gerade aufgrund des schlechten Ergebnisses, mit ganz viel Respekt, auf
Ibiza.
Dass
der voll auf Kona geht schon, ne?
Weil er auch irgendwie gesagt hat, ich habe im Interview gehört, er konnte halt gar nicht diese Spitzen setzen und er hatte irgendwie, wie du es eben auch gesagt hast, so ein Standgas, das hätte er stundenlang weitermachen können. Und das spricht ja eigentlich für eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf Hawaii, da brauchst du das Ganze halt. Aber safe bin ich bei dir. Und das ist halt, du musst vorne mit aus dem Wasser rauskommen. Und wenn tatsächlich Magnus Ditlev es schafft, wie in Rot in der Spitzengruppe mit aus dem Wasser rauszukommen, puh, dann wären die Karten wirklich komplett neu gemischt. Aber lass uns bei deinem Erfolg bleiben, das finde ich viel, viel spannender. Man sieht auch schon wieder gleich wieder, was du für ein Fan bist für den Sport. Also du bist auch schon wieder.
ich plane ja auch schon, ich habe schon, Ich hab Nick auch schon gesagt, ich bin schon wieder dabei, 2025 und zu planen und die sollte das aber mal sein lassen und mal Urlaub machen.
Offseason, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Das Off-Season. Ist wichtig, Strafe.
Ja, Nick, also dann das muss ich auch noch mal hier im Podcast sagen. Ja, genau. Also seit ich guck jetzt beim WhatsApp. Wie oft Nick seit Sonntag geschrieben hat.
Wir müssen deinen Sieg feiern.
Du zählst. Schade, wir haben ja schon abgemacht, dass du zur Angie Training Abschlussparty kommst. Also so lange muss die Offseason.
Wann ist sie denn?
Na, bei mir kommt das ja immer, das dauert ein bisschen, bis es geplant wird. Ich muss es abgeben an Pitchy, die ist das Organisationskomitee. Nee, ich denke mal so Ende November, denke ich mal.
Oh, das wird eng.
Das ist, ich habe, es gibt noch so ein paar andere Sachen.
Ja, ja.
Es gibt noch so ein paar andere Sachen zu planen.
Ja, das koordinieren wir natürlich. Ja, ja.
Und wegen.
Aber pass auf, bevor wir uns jetzt hier verlieren in der Partyplanung. Ich habe noch, ich meine, du hast jetzt drei Ironmans gemacht. Cascais in Portugal, der erste 8:09:59, wo du quasi in Führung liegend bei Kilometer, 25 dich übergeben musstest und die Führung dann stehend abgegeben hast, weil du einfach da das quasi nach der Mitteldistanz-Saison mit Mitteldistanztraining ja mitgenommen hast, um mal Erfahrung zu sammeln. Dann jetzt dieses Jahr Vierter in Rot, 7:38:57, was ja schon mal ein krasser Schritt einfach war, irgendwie eine halbe Stunde da von der Zeit runtergenommen und auch ja mit 2:40 super stark gelaufen. Und jetzt Ironman Barcelona, 7:28:25, quasi nochmal 10 Minuten runter, hin oder her, jetzt Strecke zu kurz, zu schnell, aber du bist halt auch nochmal schneller gelaufen wieder. Du hast das overall in allen Disziplinen nochmal stärkere Rennen gemacht, verglichen mit Rot, und hast auch selber gesagt, du warst noch in einer besseren Ironman-Form und hast jetzt gerade im Podcast auch noch gesagt, du kannst auch noch schneller laufen. Sagst du, da geht in allen Disziplinen noch was? Oder war so Schwimmen, Radfahren jetzt Barcelona schon so richtig Peak und nur Laufen geht noch was? Oder wo siehst du noch Potenzial? Wo kann das Ganze noch hingehen?
Also ich finde, am einfachsten ist es mal, wenn du schaust, wie ich das eine Bild, was Trimark gepostet hat von dem Rennen, wie ich auf dem Rad saß da. Da liegt auf jeden Fall schon noch ordentlich Zeit. Nee, absolut. Also ich glaube, in allen Disziplinen ist da noch was zu holen. Im Schwimmen habe ich jetzt nicht mehr so viel investiert, aber im Winter viel investiert. Das werde ich auch wieder tun, da bin ich einfach sicher, weil das war, glaube ich, meine beste Saison im Schwimmen. Ich war jedes Mal sicher in der ersten Gruppe aus dem Wasser. Mhm. Auf dem Rad, natürlich, da liegt noch total viel, auch im Training. Ich merke, dass die Radform, ist ja Lebenskilometer, Radkilometer, das ist ja auch gar nicht so schwer, da besser zu werden. Und ich weiß auch, dass da noch was fehlt. Ich meine, da gucke ich nach Rot und gucke, wie viel ich von Magnus Detlef bekommen habe. Und da ist meine Motivation. Und genauso beim Laufen. Ich glaube, für mich ist wichtig, dass ich verletzungsfrei durchlaufen kann. Ich glaube, dann kann ich sehr schnell werden. Und die letzten Wochen konnte ich verletzungsfrei laufen. Deshalb habe ich gemerkt, da ist richtig viel passiert. Im Frühjahr und Winter musste ich mega aufpassen. Bin sehr, sehr wenig gelaufen. Das hat ja trotzdem schon, auch bei den 70-30 und so, und in Rot dann ja auch gut funktioniert. Aber ich glaube, ich hatte keine Woche über 70 Kilometer im Laufen und einen Lauf über 25. Auch interessant, in der Vorbereitung jetzt war mein längster Lauf 23 Kilometer.
Krass.
Und deswegen, ich glaube, da ist noch ganz viel, und gefühlt habe ich damit erst angefangen und kann noch super viele Stellschrauben drehen, was ja auch irgendwie cool ist. Ich war noch nie in der Höhe jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, da haben wir noch viele Stellschrauben, die wir drehen können.
Super spannend. Du bist ja eigentlich jetzt so, auch wenn man die Trainingsphilosophie von Björn kennt, aber trotzdem, auch wenn du sagst, du hast nicht so viel gelaufen, 70 Kilometer ist ja auch schon was, trotzdem eher von den Stunden auch einer, der schon gute Stunden macht, dann vor allen Dingen eben auf dem Rad. Hast du da so einen Überblick, was du da gefahren bist diese Saison, so im Wochenschnitt? Weil wir haben ja letztes Mal einen Podcast mit Thomas Helwig gehabt, der sich gefragt hat, was Fred da auf Lanzarote macht, was der ab Mittwochs trainiert, wenn er nur 350 Kilometer
die Woche. Ja, ich habe mir den Podcast angehört. Fred ist einfach eine faule Sau. Nee, Spaß. Wenn du das hörst, Fred, trainier mehr. Nein. Nee, Fred macht das ja absolut richtig. Ich meine, der muss bei T100 performen. Und wenn du die Intensitäten anguckst, dann musst du die alle im Training bringen. Und da brauchst du nicht den Umfang für.
Ja.
Vielleicht die 600. Ist aber die Frage, ob die Jungs von früher die richtigen Trainingsphilosophien verfolgt haben. Ich glaube, Dan ist ein sehr guter Trainer. Da würde ich mir... Ja, ich meine, der ist ja wahrscheinlich einer der weltbesten Trainer. Der weiß ja wohl schon ganz genau, wie Fred trainieren soll. Ich habe dieses Jahr kann ich hier nachgucken. Ich bin 17.000 Kilometer seit Januar Rad gefahren. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig, das müsst ihr sehen. Und ich bin so 2200 Kilometer gelaufen.
Ja, also, aber weißt du so stundenmäßig, was du so auf dem Rad ungefähr gemacht hast dann? Was das heißt?
540 Stunden Radfahren.
Ja, kann man runterrechnen pro Woche.
Ach so. Ja, aber es wird wahrscheinlich so 20.000 Radkilometer im Jahr sein und 2.500 wahrscheinlich so im Laufen ungefähr, ne? Wenn man es jetzt hochrechnet. Vielleicht ein bisschen mehr.
Aber dein Trainingsschnitt also so stundenmäßig in der Woche, so ungefähr, kannst du das einordnen?
Ja, kann ich auch sagen. Kann ich sogar relativ genau sagen, glaube ich. Kann man das nicht bei Training Peaks nachgucken?
Doch.
Ja, ich würde sagen, so in einer normalen Belastungswoche trainiere ich so zwischen 26 und 30 Stunden. Selten mehr, selten weniger. Also meistens ist es so 28 Stunden so. Also nicht so ich super glaube. Viel. Also wir sind so richtig, beim Björn trainieren wir eigentlich immer so average, aber jeden Tag.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch so die Werte. Ich würde auch jetzt gar nicht gehen, wie viel machst du? Ich meine, was halt wirklich sehr interessant ist aus Trainersicht, dass die Skandinavier wirklich sehr viel trainieren. Mhm. Also auch ein Magnus Ditlev trainiert sehr, sehr viel. Auch ein Christian Hogenhaupt trainiert sehr, sehr viel. Also die haben schon Volumi da, die Richtung 30 bis 35 Stunden pro Woche gehen.
Das haben wir auch mal, ne?
Und letztendlich, wenn du dann siehst, dass die DTU, wo du auch eben gesagt hast, war das so schlau, was sie gemacht haben, haben wir uns ja mit Thomas auch drüber geredet, dass letztendlich das Training schon sehr, sehr ähnlich war. Also auch so die Laktatabnahme und einfach sehr, sehr viel schwellenbasiertes Training. Das ist jetzt nichts, wo sich in den letzten 30 Jahren so wahnsinnig viel entwickelt hast. Du hast es gesagt, wie Dan und Fred betreut, du hast es gesagt, wie Björn dich betreut. Du musst ja auch immer aufs Individuum angucken. So. Und wenn du dann siehst, du hast auch gesagt, dass du Rückenprobleme hattest, dass du nicht viel laufen konntest, wenn du dann jetzt siehst, dass du aber im Schnitt dann pro Woche doch 50 Kilometer hast, was bei 2500 Kilometer auf 50 Wochen pro Jahr halt 50 Kilometer pro Woche sind, dann hast du Wochen, wo du vielleicht einmal, zweimal pro Woche laufen konntest oder gar nicht laufen konntest, dann hast du halt auch regelmäßig in der unmittelbaren Vorbereitung 70 Kilometer Wochen und vielleicht auch mal 80 Kilometer Wochen. Und dann bist du natürlich wieder in Bereichen, die es braucht, um vorne mit dabei zu sein. Also letztendlich musst du ja als Trainer auch gucken, was kann ich dem individuellen Athleten zumuten. Und das ist halt einfach der schmale Grat, the fine line between fast and fucked. Das ist halt einfach nochmal der Terminus. Wie kriege ich das also als Coach hin, jetzt nicht einen Patrick Lange top vorzubereiten, sondern Jan Stratmann top vorzubereiten? Oder wie kriegst du einen Dan hin, einen Fred top vorzubereiten, der natürlich eine komplett andere Ausgangssituation hat, als es einen Frodo hatte. So, also das ist ja, und letztendlich bewegt sich alles zwischen 25 und 35 Stunden. Und die Frage, die dann auch am Ende immer steht, ist, was passiert mit den Jungs, die jetzt schon 35 Stunden pro Woche trainieren, die schon zigfach in der Höhe waren, die schon mehr oder weniger im Höhenzelt jede Nacht übernachten und fünfmal pro Woche im Windkanal sind. Was hörst du von denen in 2-3 Jahren? Das ist ja auch immer die Frage. Also das ist ja immer halt einfach auch so ein Long-Term-Ding. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz schwierig, irgendwelche Voluminas oder Inhalte zu vergleichen, weil es halt einfach eine krass individuelle Geschichte ist. Was ich ganz spannend finde ist, Patrick ist ja jetzt weg bei Björn. Was verändert sich das, wie verändert sich das für dich, die Zusammenarbeit? Ich meine, man kann ja einfach sagen, eine Bromance war es zwischen Patrick und dir nicht. Da muss man sich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen. Aber verändert sich was für dich dadurch, dass du jetzt so die Nummer 1 bist oder halt das schnellste Pferd im Stall bist oder dass du auch einfach das Gefühl hast, du kriegst jetzt vielleicht dieses 2% mehr Aufmerksamkeit, die vorher ein Patrick vielleicht auch bekommen hat?
Also ich muss sagen, ich habe erstmal keinen Unterschied gemerkt in der ganzen Sache. Ich glaube, Björn geht es auch sehr, sehr professionell und hab auch immer das Gefühl gehabt, dass er mich genauso betreut wie Patrick, was die Trainingspläne und so weiter angeht. Er hat auch, wenn ich es brauche, immer Zeit für mich und das ist mega cool. Natürlich, jetzt war er war in Barcelona dabei, das hat mir ultra viel gebracht. Er war auch schon in Rot dann quasi, ab dann, wo Patrick raus war, auch nur noch, er war für beide vorher da, aber nur noch für mich da und das war auch mega cool.
Aber hast du da jetzt zum Beispiel, weil das ganz interessant ist, Björn ist in Rot für beide verantwortlich, jetzt in Barcelona nur für dich verantwortlich. Hast du da einen Unterschied gemerkt im Vorfeld? Also jetzt unmittelbar vor Ort.
Ja, klar, weil ich meine, er war jetzt nur für mich da. In Rot war er eigentlich bei Patrick in der Unterkunft und für Patrick da. Und jetzt in Barcelona war ja für mich da quasi. Das ist
natürlich
Aber das macht doch schon. Ja, ja, klar.
Das ist genau das, worauf ich hinaus.
Er ist am Start nur noch bei dir und natürlich hilft das mehr. Brauche ich nicht sagen. Aber mit dem schnellsten Stall, mit dem schnellsten Pferd im Stall, muss ich hier, also ich weiß nicht, wie wir jetzt das mit Cat bewerten.
Nein, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt.
Also, ja, hast du gesagt. Nee, alles ganz, gut. Ganz klar, also. Ich glaube auch, ja, natürlich glaube ich, dass mir das weiterhilft und ich hoffe, dass er da weiter so Bock drauf hat und dass wir den Weg so, das werden wir wahrscheinlich auch weiter so gehen und ich glaube auch, dass gerade Richtung nächstes Jahr das echt cool werden kann.
Lass uns mal ein bisschen rumspinnen. Ich meine, du bist jetzt schon qualifiziert für Nizza und was ja eigentlich so ein Traumszenario ist, weil du deine Saison jetzt, ich meine, ich kann es voll verstehen, dass du jetzt statt Offseason schon so im Kopf bist, geil, was ist jetzt 25 und es ist auch schwierig, es jetzt irgendwie da mal einmal runterzufahren, das System. Aber jetzt so Nizza an sich als Rennen und deinem Athletentyp, würdest du sagen, so ja, es ist genau richtig für mich und liegt mir noch mehr als Hawaii und ist geil, dass das die erste WM ist, für die ich mich jetzt qualifiziert habe? Oder ist auch so mit dem Rennen in Barcelona, dass du jetzt denkst, so, oh, jetzt auf Hawaii zu starten, hätte mich auch, mit der Form von Barcelona, hätte mich auch ganz schön in den Fingern gejuckt, mit dem Wissen, diese Saison warst du immer in der ersten Gruppe dabei, um zu testen, so kannst du da mitfahren, auch mit jetzt vielleicht mit dem Ding in Barcelona, wo du gemerkt hast, ich fahre einfach all out und irgendwie komme ich schon trotzdem an. Wie sieht das so aus? Ist das jetzt für dich, wie du es dir vorgestellt hast, dass du sagst, ja, Nizza ist perfekt als erste WM oder juckt's?
Erstmal, ich habe so übertrieben Bock auf nächstes Jahr und auf Nizza, also, wenn ich daran denke, ich würde am liebsten anfangen zu trainieren, das ist, glaube ich, ein mega gutes Zeichen. Ich glaube, ich auch der absolut richtige Schritt, auch jetzt nach Barcelona zu sagen, nicht noch irgendwelche komischen Gehirngespinste zu machen, noch ein Rennen zu machen, weil das mitzunehmen, das gibt mir, das trägt dich über den Winter, glaube ich. Ich glaube, der wird leicht, hoffe ich. Und ich habe übel Bock auf Nizza und für mich ist es einfach echt ein positives. Ich habe eine große Familie, die hätten nicht die Möglichkeit, nach Hawaii zu kommen. Es ist einfach so, finanziell, aber auch organisatorisch einfach nicht. Und ich glaube, ich habe schon viele aus meiner Familie gehört, die schon was gebucht haben in Nizza einfach. Weil es halt einfach, das finde ich mega cool, dass du einfach für mein Umfeld die Anreise super einfach ist und die deshalb da Teil von sein können. Und dann zur Strecke, ich finde, das ist halt voll die Abwechslung. Natürlich ist Kona das Ding im Triathlon, da will ich hin, aber ich finde so als Start in so eine Weltmeisterschaft, Nizza halt auch am Anfang habe ich das auch nicht so cool gefunden, aber eine coole Abwechslung. Und wie du sagst, die Radstrecke, ich glaube, wenn ich mich spezifisch darauf vorbereite, könnte mir das entgegenkommen. Und ich glaube, auch die klimatischen Bedingungen sind halt ein bisschen leichter als auf Hawaii. Dann ist Schwimmen im Meer, ist auf Hawaii ja auch, aber Schwimmen im Meer finde ich toll. Ich habe mega Bock. Und wie du sagst, ist auch mega cool, dass ich das jetzt schon planen kann, die Saison. Das hatte ich auch noch nie, dass ich so, und das ist ja, glaube ich, das gibt die Langdistanz auch so ein bisschen her. Ich meine, Nizza ist klar im September. Dann hast du halt dann noch, mache ich wahrscheinlich noch eine Langdistanz machen. Ich hoffe auf deutschem Boden. Ich denke auf deutschem Boden. da gibt's ja auch eigentlich nur zwei zur Auswahl.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und wir hoffen auf den Showdown mit Fred. Oh, das wär's, hä?
Ja, das wär's.
Alter Schwede, das wär's.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Also, ich kann ja auch mal sagen, ne? Fred hat mir auch mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob er besoffen war, so 320 Watt findet er jetzt nicht so hart für eine Langdistanz. Ich sag, ja, Fred, mach du mal.
Felix muss noch ein paar Euro beiseite legen und dann klappt das schon, glaube ich.
Oh, ja, es ist halt nächstes Jahr tatsächlich, auch wenn du das jetzt ansprichst, ich meine, ich war dieses Jahr rot, das hat mich so umgeflasht. Ich konnte die Nächte vorm Rennen noch gar nicht schlafen, weil ich erstmal die Eindrücke verarbeiten musste, was da abging, auch auf der Messe. Und dann auf einmal, Tom hatte ja so Autogrammkarten gemacht. Ich habe gesagt, ja, wer will denn eine Autogrammkarte von mir? Ich habe keine mehr. Das waren wie so 800 Stück oder so. Und das ist für mich immer noch so ein bisschen surreal gewesen, so dass echt so Leute da irgendwie Interesse an einem hatten. Und das war in Rot so, das ist ja so viel größer als alles andere. Und wenn man das so erlebt hat, denkt man auch, jede Langdistanz, auch selbst Barcelona, das war ein cooles, großes Rennen. Aber du warst in Rot, dann ist es halt so ein, ist halt kein Vergleich. Und das ist aber natürlich schon so, dass du halt auch die Pro-Series hast. Und die geht's nächstes Jahr ja wieder. Und das ist natürlich schon, wenn du so auf das, ich habe immer gesagt, ich will nie Sport für Geld machen. Sobald ich das mache, mache ich das aus falschen Gründen. Und denke da auch eigentlich nie so dran, solange alles funktioniert, ne? Ich finde, desto mehr Geld du von Sponsoren und Preisgeldern kriegst, desto mehr Ressourcen habe ich, um noch professioneller zu sein. So sehe ich das eigentlich, ne? Zum Beispiel, ich will unbedingt ein Eisbad haben, weil ich weiß, dass mir das ultra viel bringt, aber besonders für die mentale Dings. Aber so ein Ding kostet halt 5.000, 6.000 Euro. Und weißt du, wenn du mehr Ressourcen hast, kannst du dir mehr Sachen leisten, kannst bessere Trainingslager machen. Und da muss man halt schon gucken, was man macht, welche Rennen man macht und am Ende aber auch, was einem mehr Spaß macht und dann vielleicht nicht aufs Preisgeld oder so schielen, sondern vielleicht welche Rennen sind einfach die geilsten und dann am Ende, wenn du da so Bock, wo du am meisten Bock drauf hast, ja, das machst du dann. Ich habe Tom gestern gesagt, wir sind aus Freiburg zurückgefahren, habe gesagt, ich habe gerade einen Tagtraum gehabt, wie ich in Rot in Zielkanal als Erster einlaufe. So ein Traum, weißt du? So, und dann ich habe ihm das gezeigt, mein ganzer Arm war voller Gänsehaut. Einfach so, weil ich so, es war so spät und ich habe so ein bisschen so halb geschlafen. Und ja, das zeigt mir aber auch, dass ich gefühlt so jetzt gerade so Langdistanz auch bei den ganzen PTO-Gedanken so bisschen angekommen bin, so Bock, ich habe da jetzt so Bock drauf auf diese Sachen, dass ich auch gar nicht mehr seitdem darüber nachgedacht habe, nochmal PTO oder so. Weil jetzt haben die auch irgendwie veröffentlicht 12-Jahresplan, weil die ja die Speerspitze des Langdistanz-Triathlons sind, da gab es ja so einen Artikel, da habe ich gesagt, wait a minute. Also, das jetzt so für sich zu claimen, ist auch ein bisschen voreilig. Klar müssen sie das, aber ja, ich bin mir dann immer noch nicht sicher, wie man das einzuordnen hat.
Ja, ich finde, das Wording ist halt falsch. Ne? Also es ist ja nicht Langdistanz-Triathlon wie T100, das hast du ja auch eben nochmal schön zusammengefasst, es ist eher näher an der Kurzdistanz als an der Langdistanz dran. Und
deswegen macht ja auch die Partnerschaft mit der World Triathlon Sinn, weil das ist ja super nah zusammen.
Voll, absolut. Ich. Aber vielleicht noch, damit die Hörer und Hörerinnen das nochmal einordnen können, das ist ja so, ich meine, wir sind so lange in der Szene, wir wissen das, wenn du so einen Ironman gewinnst, wie viel DMs bekommst du da im Vergleich zu einem 70.3? Nur, dass man das mal einordnen kann.
Also, ich jetzt nicht in DMs sagen, aber es war schon viel. Es war schon cool, dass man sieht, dass so dass das Interesse, glaube ich, an Ironman ist halt. Fred schreibt es ja, es beschreiben und dann kommt, jetzt bist du ein richtiger Triathlet. Der hat auch schon mal runtergeschrieben nach meinem ersten Langdistanz, dass du ein richtiger Triathlet bist. Aber es ist ja so, immer noch Leute, die keine Ahnung von Triathlon haben, fragen, was schon mal vorbei so. Oder die kennen dann vielleicht dann noch Rot oder, so, oder solche Sachen. Aber irgendein 70.3 oder die PTO kennen halt noch nicht viele, muss man einfach so sagen. Und ist halt noch für viele auch nicht Triathlon. Und wenn ich mich mit Age Cooper unterhalte, was auch viele kommen auf mich zu, jetzt auch in Barcelona, die finden das schade, das wurde zumindest mir öfters zugetragen, dass so, was macht Triathlon aus? Und das ist für mich auch so ein bisschen. Die Profisportler, die Age-Grouper, alle sind zusammen an der gleichen Startlinie, machen das Gleiche. Und bei der Besonderheit beim Ironman ist doch das erste Ziel von jedem, dieses Ziel zu erreichen. Von einem Profi, von einem Amateur. Und das verbindet irgendwie so. Und ich finde, das hat seinen ganz eigenen Charme. Und ist auch so ein bisschen die Besonderheit am Triathlon und auch, dass sich die Age-Grouper dann für so WMs qualifizieren können und so. Das ist ja eigentlich das gleiche System. Und die Frage ist, ob das nicht der Sport ist und der Kern des Sports. Und die romantische Vorstellung, die PTO hat natürlich einen neuen Ansatz und setzt Ironman auch unter Druck, was auch gut ist, aber die Frage ist, wo ist dann der Mittelweg? Ich bin der Meinung, dass alles gut ist und der Sport sollte in jeder Hinsicht viel Aufmerksamkeit bekommen, dass man einfach gucken soll, dass der insgesamt wächst.
Ja, das war schön gesagt. Also, und finde ich auch, ich meine, es ist ja auch nicht, man muss sich ja letztendlich nicht entscheiden. Natürlich ist es jetzt als Athlet in deiner Situation schon sehr schwierig, den Spagat zu schaffen. Und man muss sich letztendlich entscheiden, will ich jetzt top performen im Ironman oder will ich top performen in der PTO? Aber es ist einfach mega, dass man überhaupt diesen Luxus hat. Also, das ist ja schon viel, viel mehr als vorher. Und was ich eben sagen wollte, und das finde ich halt echt spannend, weil Nick hat das so über die Zeiten gesagt. Zeiten haben wir gemerkt, das ist ein bisschen wie Schall und Rauch. Die Entwicklung ist aber ganz klar da. Und was du jetzt ja schon so ein paar Mal gesagt hast, und das finde ich eigentlich das Spannende, weil das ist ja für mich eigentlich immer Ironman, wer kommt letztendlich gerade bei diesen fordernden Rennen wie Kona, wo vielleicht dann nochmal so die Risikofaktoren, nenne ich es mal, größer sind, aufgrund des Schwimmens ohne Neoprenanzug im Pazifik, der Wind, die Hitze, also da kann man halt einfach sehr, sehr viele Fehler begehen. Und der am wenigsten Fehler macht, das ist derjenige, der dann als Erster im Ziel kommt. Das ist ja eigentlich so die die Definition des Ironman-Champs, das ist der, der halt an dem Tag die wenigsten Fehler gemacht hat, weil top vorbereitet sind mit Sicherheit 10 bis 20 Athleten. Und das kam mir jetzt schon durch. Du machst Fehler, vielleicht auch einfach aus mangelnder Erfahrung. Du hast es gesagt, du bist in Rot viel vorgeschwommen. Hattest jetzt in Barcelona schon wieder so, gehe ich mal vorbei, um Tempo zu machen. Nein, ich bleibe einfach dran. Sprich, ich spare Energie. Dann hast du gesagt, du bist, weil du, klar, PTO ist schon so ein kleiner Ritterschlag dabei zu sein, bist in London gestartet, hast dann mit Nick telefoniert, na, lass mich mal lieber weg, ich konzentriere mich auf Barcelona. Jetzt auch sehr, sehr smart, sagst, du fährst nicht als immerhin Drittplatzierter der 73 WM nach Neuseeland, weil du halt einfach merkst, nee, meine Gesundheit ist mir wichtiger, ich brauche jetzt erstmal Offseason, ich habe Bock auf 2025. Also sprich, was bei dir immer wieder durchkommt, ist, dass du aus deinen Fehlern lernst. Also du machst Fehler, aber du machst sie dann wirklich nur einmal oder ja maximal zweimal und dann weißt du halt einfach, nee, ich lasse es jetzt bleiben. Und das ist ja eigentlich gerade das Perfekte für die Langdistanz. Denn letztendlich ist es halt einfach so, wie ich es eben schon gesagt habe, derjenige, der die wenigsten Fehler macht, ist nachher vorne. Und die Lernkurve, also gerade bei der Langdistanz, die ist ja riesig. Also du im Training kommt natürlich jetzt, wie du es auch gesagt hast, mit jedem Jahr irgendwie nochmal so eine Schippe drauf. Aber auch im Rennen bist du dann ja in Situationen, wo du womöglich wirklich mal sagen kannst, hey, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der dafür sorgen muss, dass Pace gemacht wird. Ich hänge mich einfach mal rein, denn das hat Nick auch gesagt. Du bist ja auch ein verdammt starker Läufer. Das ist vielleicht so noch nicht unbedingt angekommen. Aber wenn du nach so einer Radleistung, wie du sie jetzt in Barcelona gezeigt hast, ein 2:39er Marathon rennst, dann kannst du natürlich auch eine 2:35 laufen, wenn du dich vorher im Feld taktisch schlau verhalten hast, sage ich es jetzt einfach mal. Also du hast ja eigentlich alles, was es braucht, um bei der Langdistanz ganz, ganz, ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja. Stille.
Einfach nur ein Ja. Ja, habe ich.
Ja?
Ich musste erstmal drüber nachdenken, ob Nils da recht hatte.
Nee, aber ich find's halt voll logisch, dann zu sagen, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Weil ja. Wenn du so eine steile Lernkurve hast und die Entwicklung, man muss es ja wirklich sagen, die war jetzt linear. Wenn du dir Qashqash anguckst, Rot anguckst, Barcelona anguckst, natürlich wird das irgendwann nochmal einen Dip geben, aber wenn das jetzt halbwegs linear weitergeht, dann geht's darum, in Nizza unter die Top 5 zu kommen. So, und das ist ja schon, das ist ja jetzt nicht, wie du es auch gesagt hast, das ist jetzt ja kein Hirngespinst, dass man irgendwie träumt, Top 10 wäre schon geil, sondern wenn man das schlau macht und die Lernkurve weitergeht, du hast es auch gesagt, für die Europäer ist es halt extrem sinnvoll oder einfach, sich die Strecke anzugucken. Ich denke, das wird bei dir relativ früh auf dem Plan stehen, denn das hat man ja auch bei Laura gesehen, die halt einfach viel Zeit darin investiert hat. Das war schlau, die wusste ganz genau, wie sie die Abfahrten fährt. Ich weiß gar nicht, wie es bei Cat war, das weißt du vielleicht besser, die ist ja die Abfahrten sogar noch schneller runtergefahren. Genau, das ist natürlich einfach ein Vorteil, den man gegenüber den US-Amerikanern hat. Also Sam Long ist schon für Nizza qualifiziert. Puh, ob der sich in Phoenix, Arizona so gut darauf vorbereiten kann, das bezweifle ich. Aber das ist ja eine größere Motivation, gibt's ja gar nicht, so in die Offseason und dann in die Saison 25 zu starten.
Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir 100% recht. Und das war dann nicht nur, Barcelona hat da natürlich auch zu beigetragen. Klar, mit einem Erfolg will man das natürlich wiederholen. Und man sieht ja auch so die Tendenzen auf der Mitteldistanz, das verändert sich ja auch. Und aber wie wir gesagt haben, irgendwie so, was die Langdistanz einem gibt, ist nochmal für meiner Meinung nach deutlich mehr. Klar, das nimmt dir auch deutlich mehr Energie, aber irgendwie ist es nochmal deutlich mehr, was das mit mir macht, gerade wenn ich da ins Ziel komme oder auch das ganze Rennen. Du hast halt nicht so viele Shots, du musst dich viel mehr darauf vorbereiten, dadurch musst du viel mehr auf den Punkt das auch wirklich hinkriegen, weil bei einer Mitteldistanz, wenn du halt mal eine, irgendwie es nicht so läuft, ne, dann machst du halt ein schlechteres Ergebnis, aber kannst die nächste Woche noch eine machen, so gefühlt. Das geht ja bei der Langdistanz nicht und deswegen hat das irgendwie nochmal so einen besonderen Stellenwert. Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, das kommt dir entgegen?
Ja, auf jeden Fall.
Also bist du schon so, dass du sagst, du kannst dich gut auf ein Ding fokussieren oder vielleicht sogar besser, weil du dann ein klares Ziel hast und dich nicht irgendwie verlierst und denkst, ich muss hier noch und dass es dann mal schnell zu viel wird vielleicht, sondern dass du so wirklich einen Fokus mal kanalisieren kannst?
Ja, total. Und auch dieses, dass ich jetzt einfach meine Saison für nächstes Jahr planen kann und so die wichtigen Rennen als Grundstruktur hinstellen kann, so wie es funktioniert, dass ich einfach wahrscheinlich, wenn ich mich mit Björn nach der Saisonpause zusammensetze, dass ich einfach weiß, wo will ich peaken dieses Jahr? Und das wusste ich in den allen Jahren quasi nicht so richtig. nicht so richtig, was so die wichtigsten Rennen waren. Hast du da nochmal ein 73 eingestreut und dann, so wie dieses Jahr auch, dann hast du da mal London eingestreut und dann, ja, hast du dir ganz schön viel auch in der Saison eine schwere Zeit gemacht. Am Ende, wer weiß, wofür es gut war, ne? Hätte Barcelona vielleicht nicht so geklappt, kannst du nicht sagen, aber ich finde das cool, dass man dann so sagt, okay, das ist mein Main Goal dieses Jahr, ich werde alles darauf setzen, da zu performen.
Ja, ich glaube, das ist schon so. Nils hat das ja gesagt. Auch London war, glaube ich, ja für dich und deine Entwicklung super wichtig. Weil hättest du das abgesagt, weil du gesagt hast, ich bin nach Rot noch kaputt und es wäre kurz vor Barcelona, wäre jetzt die Wildcard in Ibiza gekommen und du hättest dieses Gefühl, diese schlechte Erfahrung mit London nicht gemacht, dann hättest du vielleicht Ibiza zugesagt und hättest du dadurch Barcelona kaputt gemacht. Ne? Also wie du gesagt hast, es ist everything happens for a reason. Und das ist ja auch wichtig, ist nur, dass man aus diesen Fehlern, wenn du gemerkt hast, das war jetzt eine dumme Entscheidung, dass du daraus lernst. Und das hast du ja anscheinend. Und wenn du dir das beibehältst dann und diesen Fokus dann schaffst zu shiften auf jetzt dann Nizza nächstes Jahr, dann glaube ich, wie Nils gesagt hat, kann das schon richtig geil werden. Also ich meine, die Voraussetzungen hast du und logisch muss am Tag X dann auch körperlich und alles zusammenlaufen. Das ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge und dann muss auch noch, darf nicht wie bei Anna Haug nach der Wechselzone ein Stein liegen, wo du drüber fährst und du hast nach 200 Metern Platten. Aber die Voraussetzungen sind ja für dich da. Von daher würde ich sagen, den Gedanken kurz zu Ende bringen. Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, so ein bisschen, dass wir aus deutscher Sicht ein Vakuum auf der Langdistanz haben. Ich würde sagen, es kann jetzt gefüllt werden wieder.
Ja, gerne. Ich habe bestimmt 20 DMs genau mit dem Satz
gesehen. Ja, ach, geil.
Ja, exakt. Vakuum ist jetzt wohl gefüllt, haben mir ganz viele geschrieben. Und hätte ich den Podcast nicht gehört, hätte ich gar nicht gewusst, was die von mir wollen.
Ah, geil. Großartig.
Und lustig, jetzt kam gerade für Las Vegas irgendwas wieder rein, das wieder eine neue Startliste ist. Egal. Ich hab auch so gemerkt und ich glaube so, der Weg war der richtige, aber ich wusste irgendwie, im Tiefe in meinem Inneren hatte ich meinem Papa auch schon ganz am Anfang, so als ich noch auf der Kurzdistanz war, gedacht, ich glaube, Langdistanz ist mein Ding. Ich hatte das einfach im Gefühl. Und dass ich da am besten sein kann im Verhältnis zu allen anderen Distanzen. Aber ich glaube, der Weg war der richtige, zu sagen, ich mache erst Kurzdistanz, ich mache dann Mitteldistanz, dann gib mir da ein paar Jahre und gehe dann auf die Langdistanz. Weil, da hatte ich lustigerweise mit Fred gestern drüber geschrieben, es gibt ja auch jetzt ganz viele Athleten, die unglaublich früh auf die Langdistanz gehen. Das heißt, die trainieren ja auch, das ist im Umkehrschluss unglaublich früh, mit Anfang 20 unglaublich hohe Umfänge. Musst du ja. Also sonst kommst du ja auch nicht da in die Spitze. Und ich frage mich halt, ich weiß es nicht, aber ich frage mich halt, ob das zielführend ist, wenn du eine lange Karriere haben willst, weil ich merke das ja, wenn ich in diesem Ironman-Trainingstrott bin und jetzt fit für einen Ironman, ich bin halt nicht mehr schnell, ne? Also mir fällt halt, 1930 ist schon, dann schon nicht angenehm. Und
die sind bei mir nie angenehm, die schaffe ich nicht mal.
Ja, aber das tut dir halt richtig schwer, das fällt dir halt dann richtig schwer oder auch auf die, ich merke das so, wenn ich kann so 400 Watt Intervalle dann fahren, so 4, 5, 6 Minuten EB-Dinger, aber da passiert halt nichts, ne? Der Puls, der geht nicht irgendwie richtig hoch, du merkst nicht, dass du richtig Laktat im Körper kriegst. Und das brauchst du ja auch, um auf der Langdistanz zu performen. Aber die Frage ist halt, ob das dann, wenn du es zu früh machst, und das frage ich mich wirklich, weil ich es nicht weiß, ob du dann nicht irgendwann zu schnell, zu langsam wirst und dann halt nicht mehr die Spitzen gehen kannst, die es dann irgendwann braucht.
Ich glaube auch tatsächlich, was du eingangs mal gesagt hast, wie sich das Rennen anfühlt. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Ich finde, du hast beim Langdistanztraining einfach durch die Volumina und durch dieses hohe Standgas, was du hast. Ich finde, du hast bei der Langdistanz eine andere Grundmüdigkeit, auch in der Vorbereitung. Also so empfinde ich das auch bei den Athleten, die ich betreue. Du tust dir zwar nicht so weh, aber du weißt selber, wenn du dann 8 bis 10 mal 1000 irgendwie progressiv läufst und läufst dann in den dritten jeweils in unter 3 Minuten, dann bist du platt, dann hast du vielleicht noch irgendwie so einen easy Spin nachmittags, um dir die Beine locker zu fahren. Dann bist du auch am nächsten Tag platt, aber so 2 Tage später bist du dann eigentlich wieder on fire. Aber ich finde, so bei der Langdistanz dieses Grundrauschen hinzubekommen, was du ja brauchst, um halt einfach nachher nach 6 Stunden Renndauer immer noch auf dem Gashebel stehen zu können, das fordert, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viel Körner mental gesehen, weil du halt einfach zu keinem Zeitpunkt in den letzten 10 Wochen vor dem Ironman irgendwie das Gefühl hast, ich erober hier gerade die Welt, sondern du wirst ja immer müder, immer müder, immer müder. Und du hast es selber gesagt, so 2-3 Wochen vor der Langdistanz hast du dann auf einmal eine Einheit gehabt, wo du gemerkt hast, Alter, jetzt kann es vielleicht doch gehen. Und dann in der letzten Woche kommt so ein bisschen die Luft dran und dann performst du einfach. Ich glaube, dass halt dieses Langdistanztraining auch mental extrem fordernd ist. Und wenn du das tatsächlich schon mit 22 bis 25 jährlich absolvierst, dann wird es natürlich schon eng mit 30. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Oder wie empfindest du das?
Ich werde nächstes Jahr 30. Scheiße, ich werde 30. ich war ja eh auch so ein Spätentwickler. Ich meine, wenn ich euch Bilder von zeige, wie ich mit 18 oder 20 aussah, ich sah aus wie ein Kind. Also da war nichts mit Hochleistungstraining bei 30 Stunden die Woche. Ich habe ja auch schon noch studiert und den ganzen Bums gemacht, wo ich auch sehr, sehr glücklich drüber bin, dass ich das durchgezogen hatte vor meiner sportlichen Karriere. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde halt, ich merke das auch. Ich habe Björn auch, weil ich immer noch nicht so richtig weiß, wie das funktioniert. Ne? Ich habe jetzt die dritte Langdistanz gemacht und die zweite Vorbereitung. Ich habe gesagt, ey, ich bin zu müde. Ich mein Puls reagiert nicht mehr. Ich komme hier nicht oben rein. Und Björn kriegt es dann halt mega gut hin, mir das zu erklären, mich runterzubringen und auch Training teilweise anzupassen. Und da habe ich auch gereift, weil früher habe ich einfach drauf gehalten, gib ihm und noch 10 Watt mehr. Funktioniert nicht. Gerade bei der Langdistanz, glaube ich. Ich glaube, wahrscheinlich Kurzdistanz und Mitteldistanz könnte es noch funktionieren, weil du halt, wie du sagst, diese easy Spins und so Ruhetage hast. Aber eine Langdistanzvorbereitung, ich glaube, wenn du da irgendwann diesen Punkt verpasst, zu müde zu werden, da kommst du halt auch nicht mehr raus. Ne? Das ist halt auch die Gefahr. Und deswegen, glaube ich, brauchst du auch, meiner Meinung nach, eine gewisse Reife. Und du musst deinen Körper ganz genau kennen, um zu wissen, weil das kann der Trainer dir nicht abnehmen, wie müde du bist. Das fühlst du nur selber. Klar hast du die Daten, aber ultimativ, ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich das mit 22 bis 25 niemals hingekriegt hätte, diese Sensibilität aufzubringen, zu sagen, wie tief kann ich gehen, dass ich perfekt vorbereitet bin, aber wo es kippt. Und das sieht man vielleicht auch so bei erfolgreichen, auch finde ich bei Skandinaviern immer mal wieder, dass die auch mal für ein paar Wochen sich so weggeschossen haben im Training, dass da gar nichts mehr geht. Und ich finde halt, das sieht man halt bei den älteren Athleten, auch finde gerade aus Deutschland, weil wir sind ja sehr, sehr strukturiert und was das alles angeht, da sind selten so Sachen, wo die sich einfach ins Übertraining rausgefeuert haben. Die halt dann schon so die Erfahrung haben zu wissen, wann muss ich rausnehmen und wann nicht. Ich würde mir jetzt nicht ankreiden, das zu wissen, aber ich glaube, ich kriege immer ein besseres Gefühl dafür.
Ja, super spannend. Also ist auch genau das, was, glaube ich, auch die, du hast auch gut beschrieben, wie Björn das selber nicht entscheiden kann, bist du jetzt so müde oder nicht, weil du willst bewusst als Trainer ja die Müdigkeit erzeugen, weil du musst lernen, in der Müdigkeit gut zu performen. Genau das, was du eigentlich auch schön beschrieben hast, dich auf den Schritt zu konzentrieren, nochmal gegenzuhalten. Ich meine, wenn du in einer Situation bei Kilometer 30 so klar bist, dass du sagst, ich gehe jetzt nochmal voll über die Brücke rüber, weil dann schaffe ich es, den Willi zu brechen, das ist letztendlich genau das, was zählt. Weil wenn du zu breit bist, denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und um das zu erzeugen, musst du natürlich eine gewisse Müdigkeit im Training zu erzeugen. Aber halt aus Trainersicht, aber halt dann zu entscheiden, was ist halt dieses too much, das kann letztendlich wirklich nur der Athlet entscheiden in der Situation und da scheinst du ja wirklich einen sehr schnellen Reifeprozess zu haben und das ist natürlich mega und das ist, letztendlich ist es ja immer eine Zusammenarbeit, also es ist ja nie so, dass der Trainer sagt, so machst du das jetzt und dann befolgst du das, das geht in den seltensten Fällen gut, sondern auch die Athleten-Trainer-Beziehung lebt ja davon, von dieser Kommunikation und das ist schon stark und das ist ja letztendlich auch das, was Spaß macht, so. Voll. Und das ist ja auch ein permanenter Prozess, also aus beider Sicht, sowohl aus Sicht des Athleten als auch aus der Sicht des Coaches, auch Björn wird mit Sicherheit im nächsten Jahr Dinge anders machen, wie er sie dieses Jahr so mit dir gemacht hat und dadurch ist ja auch der Weg einfach so super interessant, weil sich's halt immer verändert. Du hast es gesagt, was für dich wichtig wäre, oder du bist so, dass du sagst, ich hätte schon mehr Ressourcen gerne zur Verfügung, um noch besser zu performen. Also ich habe mit Nick auch mal darüber geredet, wie teuer Höhentrainingslager ist. Ich meine, wenn man eine Kette macht, dann ist man ratzfatz bei 20.000 Euro, wo sich wahrscheinlich 80% der Langdistanzprofi als Jahresgehalt drüber freuen würden. Das ist ja leider mal so. Hast du das Gefühl, dass ich jetzt durch die Erfolge auf der Langdistanz deine Situation verbessert? Also vielleicht ist es auch ein bisschen Zeit geschuldet, aber letztes Jahr war es ja schon so ein relativ harter Aufschlag, dass die Bronzemedaille jetzt wirtschaftlich nicht so den ganz großen Durchbruch gebracht hat. Ich meine, du hast gute Sponsoren an der Seite, aber jetzt bist du Ironman-Champ, jetzt bist du Vierter in Rot, jetzt bist du qualifiziert für Nizza. Hast du bessere Karten in der Hand?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, ich war die letzten Jahre immer in einer ganz, sag ich mal, Klagen auf hohem Niveau, in einer ganz guten Ausgangssituation. Weil wir, glaube ich, auch das Drumherum echt ganz gut und auch langsam aufgebaut haben. haben wir auch unsere Fehler gemacht, aber ich glaube, das haben wir eigentlich ganz cool hingestellt und auch mit dem Tom sind wir da, glaube ich, so zusammengewachsen, weil man darf auch nicht vergessen, dass ich damals, ich glaube, es war in 2020 nach dem Corona-Jahr, habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mein Manager zu sein. Da hatte der damit noch gar nichts zu tun und wollte es auch erst gar nicht. Und dann sind wir so zusammen, ich in meiner sportlichen Karriere, Tom zusammen gewachsen und haben das, glaube ich, echt cool aufgebaut und uns daran gearbeitet. Und jetzt, wie du sagst, habe ich echt gemerkt und ich glaube, auch Tom merkt das in den Gesprächen. Klar hat Barcelona da jetzt nochmal einen Schub gebracht, aber das gerade so der Switch mit dem Auge auf die Langdistanz, gerade rot auch, da nochmal was bewegt haben. Und ich hoffe, dass sich das dann nächstes Jahr darin auch zeigt, dass man einfach, da geht es ja auch nicht immer nur ums Geld, sondern auch einfach nur, dass man coole Partner hat, womit man Bock hat, zusammenzuarbeiten mit Marken und sagt, da hat man irgendwie auch gegenseitig was von und dass man da schöne Momente und Erfolge zusammen feiern kann und halt da von den Marken die Ressourcen für kriegt, wenn es jetzt das Material ist oder die monetären, finanziellen Sachen, glaube ich, kann das cool werden und ich hoffe, dass wir da einfach nochmal einen nächsten Schritt machen können, weil das nun mal auch im Triathlon einfach wichtig ist, um so große dann auch vielleicht Weltmeisterschaften vorne zu beenden. Ist einfach so.
Ja, du hast es eben ja schon angesprochen, du hast das Foto gesehen, was Trimark gepostet hat, wo gesagt, dass deine Radposition könnte gut oder gerne nochmal ein bisschen aerodynamischer oder besser sein, wenn du das mit den anderen um dich rum vergleichst, dass du vielleicht dann 10 Watt weniger treten musst auch, dann geht ja auch nochmal mehr. Ne? Also das ist ja klar, je mehr Ressourcen du da auch von entsprechenden Partnern zur Verfügung gestellt bekommst mit Windtunneltests und sonst was. Ich meine auch so eine Laura Philipp, keine Ahnung, wie oft die jetzt schon im Windkanal war und dann nochmal wieder für Nizza ein spezielles neues Cockpit und so da wird ja kein Stein nicht umgedreht und am Ende zahlt sich's halt aus, auch da mit einem Weltmeistertitel. Und da siehst du ja auch so eine Entwicklung einfach. Und ja, das ist einfach ganz spannend. Klar hilft dir Geld für mehr Ressourcen, dass du dir gewisse Dinge, Recovery-Tools, bessere Trainingslager, sonst was leisten kannst. Aber brauchst ja auch Partner, die eben solche Dinge ermöglichen, wie Windkanaltests, dass du da Material arbeiten kannst, dass du da Dinge zur Verfügung gestellt bekommst, entsprechende Sachen gebaut bekommst, die auch aerodynamisch sind und nicht irgendwie ein Cockpit im Eigenbau draufschrauben musst, was dann vielleicht auch nie getestet ist und keiner weiß, ist das jetzt schnell oder langsam. Also das ist ja schon im Profisport, Triathlon ist halt einfach auch eine Materialschlacht und wenn du da ganz oben mitspielen willst, bringen dir da gute Sponsoren auch richtig was.
Aber ich muss dazu sagen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte da, um das auch mal ganz klar zu sagen, vielleicht hören ja auch jüngere Triathleten zu, das brauchst du am Anfang alles nicht, ne? Das ist auch ganz klar. Wenn du siehst, weiß ich noch wie heute, wie ein Mika Noh zu seiner ersten 70.3 WM, wo er 11. geworden ist, nach links mit seinem Avenger-Rad Eigenmarke Eigenbau-Ding gefahren ist, oder ich hatte am Anfang einen Sensor. Wenn du gut bist und an dich glaubst und hart arbeitest, dann brauchst du, weil ich sehe viele, die kommen, machen ihre erste Mitteldistanz, denke ich so, Alter, wo haben die das Material her? Da hätte ich ja damals von geträumt. Und ich glaube, dass nicht die Zugangshürde so unglaublich ist. Die gibt's, keine Frage. Aber man muss nicht mit dem Top-Top-Top-Material beim ersten Rennen, bei seinen ersten Rennen an die Startlinie gehen, um gut zu sein. Qualität setzt sich letztlich durch, wenn du hart arbeitest, an dich glaubst und dann brauchst du nicht das 10.000-Euro-Fahrrad und das Ganze. Es geht dann wirklich darum, dass du halt so das komplett optimierst am Ende, um halt, glaube ich, wenn du einen WM-Titel auf Hawaii oder so, da musst du halt schon die Stellschrauben drehen. Aber erstmal um den Eintritt in den Profisport, auf der Mitteldistanz vielleicht auch zu haben, brauchst du nicht alles erstmal, sondern kannst auch mit wenig starten und Qualität wird sich dann irgendwann durchsetzen und du musst dich dann langsam ranarbeiten, weil ich das öfters mal so mitbekomme, ja, du hast es ja gut so, nach dem Motto. Nee, das ist ein langer Prozess und da ist viel harte Arbeit gewesen, Ergebnisse, dann kriegst du hier mal einen kleinen Achtungserfolg und dann schaffst du irgendwann mal ein Podest und dann kriegst du den Partner dazu und dann ist es eine Entwicklung. Und man kann nicht davon ausgehen und das ist bei den allermeisten so, dass du irgendwo hinkommst und Rennen gewinnst und dann dir die Welt offen steht, sondern man wird sehr, sehr oft auf die Fresse kriegen. Man macht einen Schritt vor, zwei zurück und so weiter. Andersrum besser. Zwei Schritte vor, ein zurück. Aber dass man da dann halt dran glaubt und den langen Atem hat, geht natürlich nicht ohne Ressourcen, ist klar, ist ein super teurer Sport, aber ich habe immer wieder das Gefühl in diesem Jahr gehabt, dass viele denken, dass es nicht geht, wenn man nicht alles sofort hat und das stimmt halt nicht.
Hast du absolut recht und das ist ein super wichtiges Plädoyer nochmal und das ist ja, am Ende ist aber die Leute, die das sagen, ist es ja eher so eine Ausrede für sich selber, nicht hart zu arbeiten oder dran zu bleiben, weil man sagt, ja, ich habe ja das Material nicht oder sowas, ne? Das ist ja, also es sind dann nicht die, die es auch nachher wirklich schaffen, weil die, die es wirklich schaffen, die konzentrieren sich auf sich und aufs Training. Aber du musst natürlich auch unterscheiden, geht es jetzt um eine Top 10 bei einer WM, was dir dann den Eintritt ermöglicht oder auch eine Top 20 oder sonst was, oder geht's jetzt, da reden wir jetzt ja bei dir drüber, und das ist auch gut, dass du das eingeordnet hast, weil man das dann schnell vergisst, und man muss da auch manchmal, glaube ich, einen Schritt zurück machen und so ein bisschen eine Einordnung vornehmen. Aber es geht ja jetzt bei dir nicht um eine Top 10. Eine Top 10 ist ja für dich jetzt eine Enttäuschung. Wenn du jetzt um 10. Platz in Barcelona gekämpft hättest, dann hättest du jetzt hier gesessen und gesagt, so ja, ja, war ein scheiß Rennen. Sondern bei dir geht's ja darum, Rennen zu gewinnen. Erstmal im ersten Step wie jetzt Barcelona, und der Step, um dich jetzt weiterzuentwickeln, ist ja, wie Nils das gesagt hat, bei einer WM in Nizza Top 5 zu machen, oder wenn alles hundertprozentig affengeil läuft, irgendwie da ein Podium zu machen. Und da wird's dann natürlich immer wichtiger, dass es auf eben diese kleinen Stellschrauben auch ankommt und nochmal eine Höhenkette oder sonst was am Training nochmal einen neuen Reiz setzen zu können, und um da hinzukommen. Und das ist ja auch ganz spannend eigentlich. Klar kann auch da irgendwer was erreichen, der das alles nicht hat, und kann auch sogar gewinnen. Aber wenn wir uns jetzt die letzten Jahre anschauen und was da passiert und mit der Dichte des Feldes, sind es halt einfach kleine Unterschiede, die dann nachher über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und ganz vorne geht's dann halt um die letzten Prozente. Ne? Da ist dann halt, wenn deine Kette nicht ordentlich gewachsen ist und du trittst 5 Watt mehr, dann kann das bedeuten, entweder du hältst die Gruppe nicht und wirst gedroppt, oder du hältst die Gruppe und kannst mitfahren. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal wichtig, das rauszustellen, dass so die, um ganz, ganz, ganz vorne zu landen, muss dann auch schon, nee, müssen diese Gegebenheiten einfach auch da sein dann, ne?
Absolut. Ich meinte damit nur den Einstieg, da soll der falsche Eindruck erweckt werden, dass du nur im Sport erfolgreich sein kannst, wenn du Hunderttausende von Euro zur Verfügung hast.
Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Nee. Nein. Das zeigen ja auch, du hast es selber gezeigt. Du bist diesen Weg gegangen. Das ist ja auch so, wo du gesagt hast, du fängst mit Tom an zu arbeiten. Ich habe noch dieses Bild im Kopf, wo du dein erstes Podium in 70-3 am See gemacht hast. Da kamst du nämlich rein. Ich habe das im Stream gesehen. Und da kam auf Platz 3 Jan Stratmann, noch nie von gehört, in so einem Einteiler hatte, und ich glaube, einen Sponsor hattest du auf der Brust, den ich nicht mal kannte, wo ich erstmal googeln musste, was es für ein Sponsor war. Und dann waren das irgendwelche viertrangigen Wattmesspedalen, die es, glaube ich, jetzt nicht mal mehr gibt. Und das ist diesen Weg, wie schnell du denen jetzt gegangen bist, ne? Von, du hast gesagt, du hast ein Sensorrad. Ich habe noch nie von einem Sensorrad gehört. So, also ne, auch diese, du hattest ja quasi nichts und hast da ein Podium gemacht im Zell am See, weil du dich aufs Training und auf dich fokussiert hast. Aber wie gut und schnell dann jetzt dieser Weg auch ging, wenn man da arbeitet und dran bleibt und einen Traum hat und eine Vision verfolgt, ist ja auch einfach ultra inspirierend zu sehen, ne? Hard work pays off, und dann muss natürlich alles drumherum, muss man auch dran arbeiten. Also wenn man das vergisst, funktioniert es halt auch nicht. Also wie du gesagt hast, das ist dann, wenn du die Leistung noch nicht bringst, musst du halt gucken für deine Sponsoren, dass du gute Bilder lieferst, dass du in der heutigen Zeit Social Media mäßig aktiv bist. Solche Dinge eben. Und dann bist du auch für Sponsoren interessant, dann eröffnen sich die ersten Türen, und nach kannst du es halt aufbauen. Jetzt bist du eben in der Position, wo du dir über die letzten Prozente Gedanken machen kannst, wo man noch dran drehen kann, was ja total geil ist.
Voll.
Absolut. Cool. Männer. Jan, was jetzt, Urlaub oder?
Tatsächlich fliege ich mit Lea, wir machen den ersten Urlaub, seit wir uns kennen. Kein Scheiß. Wir fliegen nach Hawaii in Urlaub, um uns das Rennen zu kommen. Nee. Wir fliegen, die Lea hat ja Herbstferien nächste Woche. Und wir fliegen dann in Urlaub, weil sonst ist immer die Saison irgendwie noch in Herbstferien gewesen, und dann musste sie wieder zur Schule, und das hat halt irgendwie nie übereinander gehauen, ne?
Wo geht's hin?
Das ist, glaube ich, mal ganz cool. Nach Griechenland, Kreta.
Ach, geil.
Woche. Ach, cool. Das ist ja auch tatsächlich mal keine Triathlon-Insel.
Nee, ich habe schon mal überlegt, vielleicht muss ich auch für die eine Woche mal Instagram von meinem Handy löschen oder sowas.
Ich glaub, kriegst du das hin? Mal,
nee, krieg ich nicht. Also dafür müsste ich schon gezwungen werden, irgendwie so ein Handy abschließen in so einem Safe, den ich nie erst nach einer Woche aufmachen kann oder so.
Aber ist zur Erholung natürlich schon sensationell. Ja, aber ich meine, da verpasst du ja auch was. Es ist ja vor allem, ist es ja die Race Week Kona. Stell dir das vor. Die Race Week Kona ohne Telefon, ohne Insta. Da müssen wir reell dem Ganzen ins Auge blicken. Ja.
Man muss auch realistisch bleiben.
Stimmt. Scheiße.
Herrlich.
Ja, krass. Aber das ist doch cool. Eine Woche Urlaub, und dann geht ja wahrscheinlich so die Vorbereitung los für 25. Also auch gerade, was du gesagt hast, viele Sponsorentermine vermutlich irgendwie, obwohl die macht Tom, aber dann irgendwann musst du ja auch
ich habe auch einige Termine, und dann hat ja heirate noch so ein komischer Typ.
Genau.
Muss ich mir auch noch ein paar
Sachen. Heiratet er eigentlich in seinem Einteiler?
Ja, ich glaube, Jack Kelly hat es einfach live in
im
Fernsehen gesagt. Live. Und Nick hat mich eine Sekunde später angerufen, weil er hat gesagt, dass Janna nicht happy ist mit dem Hochzeitsanzug von Fred. Und Fred und ich haben halt den Hochzeitsanzug ausgesucht.
Oh, weil du musst ja Kontext bieten, weil er die gleiche, also nicht die gleiche Farbe, aber die Farbe in eine ähnliche Richtung geht wie sein Race-Suit.
Ja, Janna hat halt gesagt.
Janna kennt ihn halt nur in Blau, ne?
Also nee, Janna hat halt gesagt, sie möchte keinen blauen Anzug. Und ich kann ja einmal ganz kurz die Anzugsfarbe zeigen, die wir ausgesucht haben. Ich weiß auch nicht, warum sie da so ein Problem mit hat. Der Anzug sieht voll gut an ihm aus.
Das kann ich bestätigen.
Und also sie hatte gesagt, bitte keinen blauen Anzug. Warte.
War gut geschnitten. Nee. Gut geschnitten ist er auf jeden Fall.
Ja, ne? Also von daher, aber Jack Kelly denkt aber auch, ich hatte noch mal mit ihm geschrieben, weil er ist sich immer noch sicher, dass Fred im Einteiler heiratet.
Ja, das Schlimme ist, dass wahrscheinlich die Aussies das auch machen. Die Aussies würden es auch machen.
Sind die so?
Die Aussies würden es auch machen. Ja, ja, die sind schmerzbefreit. Die würden es machen.
Nee. Oh, es wäre geil, wenn Fred den drunter hat und dann auf der Party zieht er sein Hemd aus und dann hat er den Einteiler drunter. Wie so Superman, weißt du?
Wichtig. Ja, Nick ist halt auch noch heiß auf Saufi. Das müssen wir noch nachholen. Nee, dann geht's schon in die Vorbereitung also wieder. Und dann
2-3 Bier auf deinen Erfolg müssen wir schon noch trinken und darauf anstoßen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt mal.
Und wir müssen das in der Offseason machen, weil danach hast du ein Ziel und dann gibt's wieder nix.
Bis Januar schon.
Oder? musst mit Björn verhandeln, nicht mit mir.
Ach, der ist
ja bei Björn hast du ja gesehen, wie schnell das geht mit Oktober und dann kommst du mit 2 S3er und dann ist es vorbei. Also.
Ja, dann sind wir essen gegangen, hat er angefangen mit dem Chanti. Und dann das nächste war normales Bier. Dann haben wir gesagt, wir müssen schon Wein trinken. Kam die erste Flasche Wein, dann kam die zweite Flasche Wein, dann kam die dritte Flasche Wein. Dann haben wir irgendwann Aperol getrunken.
Ja, also.
Und ich habe so eine Flasche Wein getrunken. Boah, ey, ich war so stramm. Ja,
das war am.
In 7 Stunden nach.
Das war am Race Day.
Ja, klar.
Also
ja,
am Sonntag.
Ja, ja.
Auch da hat Strati performt.
Ich würde sagen.
Wir sind dann noch auf die Finishline, um die letzten ins Ziel. Die durften bis 1 Uhr finishen. Da waren wir noch bis 1 Uhr auf der Finishline. Und, Willi ist so geil. Willi ist eigentlich auch ein richtig geiler Typ, muss man sagen. Den müsst ihr auch mal holen. Der ist richtig lustig, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir uns dann um 11:30 treffen wollen, um auf die Zwillingsschlein zu gehen. Ich so, Willi, wo bist du? Boah, Junge, ich hatte so Hunger, ich habe mir gerade eine Pizza geholt. Da hat er sich noch eine ganze Pizza reingeschraubt, weil er es nicht geschafft hat, zur Ziellinie zu kommen. Musste er noch eine Pizza essen. Aber hat es dann auch geschafft.
Ah, ist da noch hin, sehr gut.
Ja, der steht aber auch schon safe auf der Liste. Ist ja jetzt auch so ein Emporkömmling, obwohl Emporkömmling ist er ja gar
nicht. Nee, auch eine geile Entwicklung.
Der hat irgendwie so ein bisschen unterm Radar, der hat aber schon coole Rennen, auch letztes Jahr hat er, glaube ich, 72-3 sogar gewonnen, ne? Und dann, ich hatte den auch nie so richtig auf dem Schirm, aber so ein bisschen schon. Und in Frankfurt hat er ja auch ein sehr aggressives und offensives Rennen gemacht, da lief vielleicht noch nicht alles so rund, aber hat er jetzt, hat er auch, glaube ich, war verletzt, hat er mir erzählt, deswegen konnte er noch nicht so viel laufen und hat jetzt nochmal seine Hausaufgaben gemacht, deswegen bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Auf jeden Fall einiges.
Vor allem ist es natürlich auch spannend, mal seine Sicht der Dinge zu hören, wenn er 20 Sekunden auf dir dran war und auf einmal nach der Brücke ist der Strati wieder außer Sichtweite. Das ist ja auch immer ganz, ganz, ganz spannend, das mal zu hören. Nee, aber cool, Strati. Also wirklich nochmal riesen Glückwunsch.
Auch von mir.
Dankeschön.
Jetzt erstmal ganz, ganz, ganz schnell die Bude aufräumen.
Boah, ja, echt.
Definitiv.
Ja.
Führt kein Weg dran vorbei. Ja. Du weißt doch, happy wife, happy life.
Auf jeden Fall, 100%ig. Das ist, aber ihr seht nur den Tisch, ne? Ihr seht den Rest der Wohnung nicht.
Doch, ich kann mir das vorstellen, wenn du um 10 noch im Bett warst, dann kann ich mir vorstellen, wie die Bude aussieht.
Ja, vor allem, ich war ja nicht mal richtig zu Hause. Ich war einen Tag zu Hause, da war ich voll krank und dann mussten wir schon nach Freiburg. Und Lea war aber schon weg.
Ihr durftet nach Freiburg, ist ein Sponsor, der Geld überweist. Da darf man dahin.
Leinenhosenhausen waren wir.
Leinenhosenhausen. Das ist ein geiler Name.
man muss echt sagen, Freiburg ist echt schön. Ja. Ich war noch nie in Freiburg.
Ja, super. Echt nicht? Oh, Hammer. Eine der schönsten Städte.
Auch zum Trainieren ist schon echt. Vor allem ist es nicht so hektisch da wie in allen anderen Großstädten. Ist ja keine Großstadt, ne? Aber es ist schön. Kann man auf jeden Fall machen.
Ja.
Eine Großstadt ist es tatsächlich. Männer. Deckel drauf.
Genau.
Strati, erhol dich gut. Schönen Urlaub.
Viel Spaß beim Aufräumen.
Genau.
Danke, danke.
Und ihr trinkt Kölsch für mich mit, wenn ihr zusammen
Auf jeden sitzt. Fall.
Das machen wir. Ja, müssen wir am Wochenende schaffen, Nick. Das ist für gar keinen Weg dran vorbei.
Ja, ich bin am Wochenende nicht da, das habe ich dir schon gesagt, aber
ja,
es gibt ja sonst schon einen Termin in zwei Wochen, der feststeht.
Da werden auch keine Gefangenen gemacht, aber du musst
da trinken nicht wir weiter zusammen eins. Sagen. Da trinken wir zusammen eins, Männer. Also wenn es der Termin ist, an den ich jetzt.
Nee, kann. Ist ein anderer.
Ach so, okay, alles klar. Sehr gut.
Ja, aber Nick darf Männer. Dazu gar nichts sagen zu dem
Termin. Nee, ich darf da nichts sagen.
So, ja. Weiter geht's.
Das ist geheim. Ja. So, Männer.
Gut, Deckel drauf. So, okay, schönes Wochenende. Tschüss. Strati, leg dich wieder hin.
Nein, und räum auf, mich hinlegen.
Bist du immer noch Iron Man Champ? Das ist schon cool, das war kein Traum, sondern das kann dir jetzt keiner mehr nehmen. Das ist gut. Freut mich.
Ja, fühlt sich gut an.
Sehr schön.
Bis dann. Also Jan, danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.